Max, wir müssen reden.
Ah, du siehst so anders aus. Du warst
Ich
im
sehe so
Urlaub, ne?
nicht aus, ne?
Siehst du nicht draus, ja. Wie sich das so gehört für so eine Sendung in Zeiten von Corona, findet sie unter etwas anderen Umständen statt, nämlich mal wieder nach langer Zeit remote. Und ich glaube, wir dürften von 0 auf 100 gewechselt sein unter die professionellsten Sachen überhaupt. Hast du mal Stephen Colbert zum Beispiel gesehen? Guckst du Stephen Colbert? Nee, wa?
Gerade nicht, nee.
Der hat die letzten Sendungen von zu Hause gemacht.
Ja, hier John Oliver auch und hier
John
der
Oliver war super professionell im Vergleich zu Stephen Colbert. Stephen Colbert lag literally in seiner Badewanne.
Das ist cool. Ja, aber wer auch noch hier der Trevor Norris,
Noah.
Norris, ach, Noah, ich bin noch gejetlaggt, ich habe gerade noch gepennt, muss ich sagen. Trevor Noah, der war auch zu Hause auf der Couch in seinem Hoodie, hat er seine Show gemacht. Total abgefahren. Alle sind jetzt zu Hause. Alle, wirklich alle, die Welt ist zu Hause gerade.
Die Welt ist, gab es nicht mehr irgendwo so, bei uns ist die Welt zu Hause oder sowas, gab es nicht mehr irgendwo
Ja. Die Welt willkommen zu Hause oder ich weiß nicht mehr. Ich muss mal ganz kurz sagen, ne? Wir haben unseren letzten Podcast vor 2 Wochen, vor 2,5, 3 Wochen irgendwie kurz bevor ich gefahren bin gemacht, ne?
Ja, und das ist so wie 3 Jahre her, oder?
Das ist wirklich eine komplett andere Welt gewesen, als wir den Podcast gemacht haben. Ich habe noch nie in meinem Leben die Welt sich so schnell verändern sehen wie in den letzten 2 Wochen.
Ja,
Es
ist schon
ist
irre, oder?
unfucking fassbar und ich hätte niemals, niemals gedacht, dass es so weit kommen würde. Im letzten Podcast haben wir schon über Corona geredet.
Ja.
Da haben wir schon darüber geredet, inwiefern das jetzt alles sozusagen einzuschätzen ist. Und ich muss sagen, wir lagen Meilen daneben.
Ich weiß gar nicht mehr, was wir gesagt haben. Natürlich lagen wir um Meilen daneben. Das ist
Ja, alle. Ich meine, wir gehörten definitiv nicht zu den Leuten, die es verharmlost haben. Ne? Also wir haben ja so, also ich habe das von Anfang an, ich wusste, das wird, dass das nicht die Grippe ist. Ja? Also
ja.
damals war das ja diese Diskussion darum, ist das jetzt die Grippe oder ist das schlimmer als die Grippe oder weniger schlimm als die Grippe?
Genau.
So, und ich
Grippe
war
mit
schon damals, war
Schokosoße.
ich so, ey, fucking, es ist nicht die fucking Grippe. Es ist schlimmer als die Grippe. Es ist etwas völlig
Ja.
anderes als die Grippe. Aber dass es so krass wird, das hätte ich niemals gedacht.
Das ist so irre, weil wir hatten überlegt, ob wir nochmal wegfahren, weil ich, also im Augenblick bin ich gerade, habe ich gerade frei. Und da hat man gedacht, ob wir die Gelegenheit nutzen, dass ich mal wegfahre, dass wir mal wegfahren. Und hatten so überlegt, wohin. Und da haben wir schon Corona mit eingeplant, so ein bisschen. Aber wir haben halt gesagt, so, na ja, man will halt, es kann ja sein, dass die Rückflüge länger dauern wegen Corona oder sowas. Und jetzt bin ich sehr, sehr froh, dass wir nicht irgendwo hingefahren sind und dass wir jetzt nicht irgendwo auf Mallorca festsitzen oder sowas oder jetzt halt mit so einem Notflug zurückgeholt werden müssen. Ja, mit einem kleinen Kind oder mit einem jetzt, naja, doch noch kleinen Kind und so. Also, ja, wie schnell sich das geändert hat, wie schnell sich die Realitäten geändert haben. Für mich war das so das erste Mal, als es mir klar wurde, wie schnell das geht, da waren aus dem Kindergarten. Also eine Kindergartenfreundin von Kolja, die hat Geburtstag gefeiert und die Party sollte stattfinden in Tobis Tobewelt. Das ist ja irgendwie so ein Indoor-Spielplatz mit Tinnitus-Garantie für die Eltern wohl, weil das so quasi, also es ist halt unfassbar viele Kinder und sowas. Und die haben dann irgendwie so 3 Tage vorher haben die gesagt, ja, naja, es wird dann doch nicht Tobi, wir machen das jetzt hier von zu Hause und wegen Corona. Und da habe ich so gedacht, so, oh, ja, whatever. Also halte ich jetzt für übertrieben, aber meinetwegen, klar, warum nicht? Und
Wann war das ganz kurz?
das war, also nicht diese Woche, sondern die Woche davor, Montag. Montag oder, warte mal, ja, nicht am, warte mal, ich suche das Datum jetzt raus. Am Dienstag
Weil das ist wirklich
am
sozusagen
10.
von Tag zu Tag ist das wirklich unterschiedlich, wie man das
Genau,
angenommen hat.
am 10. März war das. Also am 10. März war dann die Party. Und als ich auf der Party, und wir haben sie dann abends abgeholt und sowas und waren dann noch ein bisschen, und auf der nach der Party habe ich zu Diana gesagt, so, weißt du was, als sie angekündigt haben, dass sie das mit Tobis Tobewelt nicht machen, habe ich gedacht, naja, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Und an dem Tag dachte ich so, total angemessen. Ja, ihr habt alles richtig gemacht. Hätte ich falsch gemacht. Und dann irgendwie am Mittwoch, und Diana so, ja, genau das gleiche Gefühl hatte ich auch. Und dann am Mittwoch hatte ich so, habe ich glaube ich zu Diana gesagt, okay, wir sollten uns darauf einstellen, nicht ob der Kindergarten dicht macht, sondern dass er dicht macht. Und nur noch, dass es nur noch eine Frage des Wann ist. Und dann waren es irgendwie noch, ja, und dann war am Freitag, war klar, und dann am Donnerstag war im Kindergarten, dass von einer Erzieherin irgendein Bekannter möglicherweise ein Verdachtsfall ist. Ich weiß ehrlich gesagt heute nicht, wie das ausgegangen ist. Und da haben wir dann Kolja am Freitag schon mal nicht in den Kindergarten gebracht, weil wir dann, weil dann halt diese entsprechende Erzieherin nicht gekommen ist und wir wussten und wir darum das so ein bisschen, wir so ein bisschen das kurz, also so dann halt gedacht haben, nein, bleib da halt zu Hause. Und seitdem war er nicht mehr im Kindergarten. Also
ich kann
Dienstag sind
erzählen. Ich,
ja.
Ich hatte, als ich losgefahren bin, oder beziehungsweise, es ist ja so, ich war ja in Indonesien eingeladen auf eine Konferenz,
genau.
Nach Jakarta vom Goethe-Institut und das waren noch zwei andere Leute, die da auch eingeladen waren. Es sind Datenschützer, aber ich glaube, ich kann die Namen trotzdem erzählen. Katharina Nukun und Ingo Dachwitz von Netzpolitik. Also so schon auch so Leute, die kennt man ja auch. Ne? Und auf jeden Fall, wir sind dann zu dritt, haben uns dann aber überlegt, so, ey, wenn wir schon mal da hinfahren, dann machen wir halt noch mal ein bisschen Urlaub vorher, weil nur für die Konferenz nach Indonesien zu fahren, ist ja Quatsch. Also
yeah.
Noch mal nach Bali vorher. Und ja, jedenfalls haben wir damals, als wir dann sozusagen die Planung schon angemacht, war halt Corona immer schon Anfang so schon Thema, so, ne, irgendwie, ja, wir müssen da schon mal gucken irgendwie und haben halt so ein bisschen die indonesischen Corona-Zahlen auch so ein bisschen im Blick gehabt, das war aber halt ganz, ganz gering im Vergleich zu der Europa und haben uns gedacht, ach, das ist eigentlich
ganz easy. Du hattest doch Schiss, ob sie dich reinlassen.
Genau, ja genau, stimmt, ja, ich, als wir losgefahren sind, hatte ich halt schon Schiss, so irgendwie hoffentlich, keine Ahnung, machen die nicht schon irgendwie dicht, weil Europa halt schon viel höhere Zahlen hatte als Indonesien und das war so mein einziger Konzern eigentlich, ne? Und dann sind wir dahin und war halt auch echt schön und so, aber natürlich die Entwicklung in Europa und überhaupt in der Welt irgendwie ging halt natürlich mal weiter und wir haben halt immer nebenbei, also ich habe vor allem auch immer nebenbei eine ganze Menge News gecheckt, immer den Drosten-Podcast weitergehört, den hatte ich ja schon im letzten Mal auch empfohlen und so. Und das heißt mit anderen Worten, das war halt auch die ganze Zeit präsent. Mhm. Ja, und man kam auch nicht so richtig, man hat sich nicht so richtig voll einlassen können auf die wirklich wunderschöne Insel Bali, weil man halt immer so ein bisschen mit einer Gehirnhälfte immer sozusagen bei Corona war. Und es war aber trotzdem schön, ne? Und dann waren wir halt irgendwann in Amit, das ist so im Nordwesten von Bali, hatten wir so ein Haus gemietet, da war dann halt Ingo kam ein bisschen später und dann waren wir da zu dritt und haben halt schon angefangen sozusagen uns für die Konferenz vorzubereiten. Das heißt also, wir haben an unseren Talks gesessen, wir haben unsere Folien gemacht, wir haben etc. gemacht. Und dann gab es, ich weiß nicht mehr, das war ein spezieller Tag. Es war so am Wochenende. Ich glaube, es war so vor etwa knapp einer Woche oder vor etwas über einer Woche irgendwie so. Ich glaube, es war am Sonntag. Stimmt. Es war, glaube ich, am Samstag oder am Sonntag. Ich glaube, Samstag habe ich angefangen, die Folien fast zu machen und am Sonntag wollte ich sie eigentlich sozusagen finalisieren und habe dann morgens schon dran gesessen. Aber im Endeffekt war schon klar, also so, ich glaube, zwei Tage vorher hatte Jakarta schon angekündigt, dass sie die Schulen schließen. So, und dann war halt irgendwie, ja, wird die Konferenz überhaupt stattfinden? War halt schon die Frage. Und dann irgendwie haben wir, glaube ich, am Sonntag dann noch die Info gekriegt, dass die Konferenz dann ausfällt. Und dann war halt tatsächlich so von, okay, ja, gut, dann fällt die Konferenz jetzt wohl aus. Was machen wir denn jetzt irgendwie? Sollen wir jetzt irgendwie verbliebene Zeit halt einfach nicht nach Jakarta fliegen, sondern eben auch weiter auf Bali verbringen, so, wenn das jetzt ausfällt, ne? Und Ich weiß noch, dass es sozusagen in dieser Zeit von es ist jetzt irgendwie, es fällt es aus, bis, oh Gott, die Flugverbindungen fallen jetzt nach reihenweise um. Ja. Fuck, kommen wir hier noch von der Insel runter, waren halt wenige Stunden.
Krass.
Also Singapur hat dann angekündigt, okay, wir machen keine Europäer mehr, die letzten 14 Tage in Europa gewesen sind und haben ganz viele Flüge schon gecancelt, Singapur Airlines. Dann irgendwie Katar hat angekündigt, niemand kommt mehr, kann mehr in Katar raussteigen oder aussteigen irgendwie. Aber eventuell sind Transitflüge noch okay, das war aber dann irgendwie eine Zeit lang auch unklar. Und auf einmal merkte man dann auch, wie plötzlich sozusagen aus dem Skyscanner all die Flüge plötzlich rausfielen, entweder gecancelt oder eben ausgebucht waren. Und das war dann so, okay. Und dann haben wir halt irgendwie geguckt, was wir als nächstes kriegen. Und dann hatten wir so 2 Tage später, haben wir uns einen Flug geholt.
Okay.
Und und sind dann halt von der wunderschönen Insel Bali in die nicht so wunderschöne Selbstquarantäne in Berlin wieder gewechselt.
Oh Gott, ja.
Ja, und das war, also das hat dann auch alles gut hingehauen, das war dann auch kein Problem. Also die Flüge waren halt voll, ne? Weil ich glaube, jetzt irgendwie die ganzen Leute jetzt alle sozusagen wieder zurück vorzeitig gegangen sind. Außer der letzte Flug, wir mussten dann halt über München buchen, sind wir von München nach Berlin. Das war fast gespenstisch. Also der Flug war vielleicht zum Drittel besetzt, aber vor allem auch der Flughafen München, der war einfach leer. Krass. Und Tegel war leer.
Ja, da hast du ein Foto gepostet, wo quasi nichts an Tegel los ist, also so da von dem Parkbereich.
Und das war so, es war so, wow, und man kommt wirklich in ein anderes Land zurück. Das muss man sich wirklich so vorstellen. Man war zwei Wochen weg und kommt in ein völlig fremdes Land zurück. Und man muss sich da auch erstmal komplett neu einrichten. Ich bin jetzt erstmal zu Hause gewesen, habe jetzt irgendwie erstmal eingekauft. Ich bin natürlich immer noch voll gejetlaggt, deswegen, also für mich ist es jetzt eigentlich schon wieder irgendwie mitten in der Nacht natürlich.
Ja, ich habe, ich kann ja mal
krass.
Kurz von unserer, also für uns war, also für mich wurde es so richtig real, das war letzten Freitag, glaube ich, also innerhalb von wenigen Stunden, also so Donnerstag oder sowas, als man so von der ersten Berliner Schule hörte, wo unter den Lehrern ein Corona-Fall war, aber die so, ja, nee, Unterricht geht weiter, nee, wieso sollten wir jetzt und sowas und wo dann irgendwie Freitag angekündigt, also wie gesagt, für uns war es dann Donnerstag, kam dann diese Nachricht, FYI und dann Freitag war so, okay, Dienstag, ab Dienstag gibt es keine Schule mehr, ab Dienstag das und das nicht mehr, jetzt das und das und also wie dann so der reihenweise so anfing, irgendwelche Sachen zu kippen und sowas und wie wir das, also das war dann Freitag und dann habe ich so Sonntag, also Sonntag mit meinen Eltern telefoniert und hab gesagt, dass ich mir gern, die haben im Augenblick noch 2 Autos und eines davon habe ich mir jetzt ausgeliehen, damit wir hier einfach was haben. Zum einen, dass man irgendwie ich weiß nicht, wie es wird in Zukunft Lebensmittel zu kaufen oder sowas, ob das nochmal problematisch wird, dass man einfach, und dass man auch irgendwo hin kann, ohne quasi in seiner eigenen kleinen Dunstglocke. Das ist ja in dem Fall echt mal ein Vorteil, dass man quasi, also zum Beispiel, ich musste, ich fange einen neuen Job an und werde den, und musste da jetzt einen Laptop abholen, weil das Onboarding wird einfach nicht stattfinden. Da musste ich halt mal bei denen vorbei und das habe ich dann mit dem Auto gemacht, weil ich dachte so, besser keine öffentlichen Verkehrsmittel und seitdem und dadurch bin ich jetzt noch quasi zwischen diesen beiden Jobs und habe da ein bisschen Zeit und wollte mich eigentlich technisch auf den neuen Job vorbereiten, habe das auch teilweise schon getan, aber im Augenblick mache ich jetzt Kinderbetreuung und das ist, und ich habe Schiss davor, dass wir wirklich noch echtes Ausgehverbot kriegen dass wir quasi gezwungen sind, nur zu Hause zu bleiben, weil im Augenblick ist das noch so meine Rettung, dass ich mich einmal am Tag mit ihm für eine halbe Stunde, dass wir aufs Fahrrad steigen und irgendwo hinfahren und dann halt in Friedrichshain gehen. Wir waren schon auf beiden Gipfeln des Friedrichshains. sind wir nach oben gefahren mit dem Fahrrad. Und so mache ich dann jetzt halt so ein bisschen Programm. Und einen Tag war ich am Weißen See mit ihm und so. Und
Herr Kolja ist jetzt auch im kritischen Alter, der ist jetzt nicht mehr, den kannst du nicht mehr in der Wohnung den ganzen Tag halten, ne?
Der ist gerade, der dreht gerade richtig frei, wenn du den irgendwie so probierst einzufangen. Und und der hat jetzt auch gestern, haben wir ihn dann mit einem Kindergartenkumpel, den ganzen Tag war er bei dem. Und das ist halt echt so, weil die Leute so sagen, ja, so bleib doch einfach zu Hause und gar nicht mehr raus und gar keine Freunde mehr treffen und sowas. Das war, der hatte die ganze Woche über, der hatte seit Donnerstag, nee, stimmt nicht ganz, seit Sonntag hatte der nicht mehr mit Gleichaltrigen zu tun. Und das fing an, den echt zu nerven. Und dann war das halt so, und dann haben die sich gemeldet, so, hey, wir sind da, der hätte Lust, sich zu treffen. Ja, lass uns was machen. Und sie dann so, ja, übrigens, wir haben eine Erkältung alle. Okay. Ah ja, übrigens, wir haben alle Halskratzen seit Tagen. Außer Kolja. Hm. Und was willst du denn dann machen? Ich finde das halt auch so krass, weil so dieses
Corona-Party.
Naja, also so wir haben es dann trotzdem gemacht. Wir haben dann gesagt, okay, und er hat dann den ganzen Tag mit diesem Jungen da verbracht und die wollten gar nicht mehr aufhören und sowas. Und ich hoffe, dass sich noch eine Gelegenheit findet, dass nochmal, die wohnen sehr nah dran, dass wir das nochmal wiederholen.
Dass wir das remote machen hier.
Ja. Yeah. und das ist, und ich, also das ich bin jetzt so langsam, also da habe ich mir die Frage gestellt, als wir das überlegt haben, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Schützen wir jetzt eigentlich noch uns vor Corona oder schützen wir inzwischen andere vor Corona? Weil hier dieser Drosten, der hat vorgestern in dem Podcast, hat er erzählt, so, ja, also langsam ist so die Grippezeit vorbei und wenn man jetzt noch so ein Halskratzen hat, dann kann es eigentlich demnächst, also er hat zwar nicht für die Gegenwart gesprochen, aber so quasi für in ein paar Tagen bis Wochen, dann was soll es denn sonst sein? Da hat man einfach keine Grippe mehr und keine Erkältung, dann ist es zu warm dafür. Hm. Und so ein Hals.
Also wenn man eindeutige Symptome hat, also nicht nur einfach nur ein Halskratzen, ne? Also,
ich glaube grippale Symptome hat er gesagt oder irgendwie sowas.
Ja, also wenn man die typischen Symptome hat.
Na, was sind denn die typischen Symptome?
Die typischen Symptome sind trockenes Husten, Fieber und...
Also das Fieber haben nicht alle. Das mit dem Freund...
Ein bisschen später manchmal, aber ja.
Ein Freund von uns, der hatte nichts. Dann hatte er eine Nacht, ist er aufgewacht, hatte tierisch hohes Fieber und am nächsten Tag war alles vorbei. So. Hm. Der hat dann den ganzen Tag probiert, die Corona-Hotline zu erreichen und hat die dann irgendwann erreicht nach diversen Versuchen. Und die haben ihm gesagt, nee, das ist kein Corona. Und dann habe ich irgendwie ein paar Tage später habe ich dann beim Tagesspiegel, das war so einer der ersten ganz guten Berichte. Der Tagesspiegel ist in dem Zusammenhang überhaupt so, was so Berlin-Berichterstattung und so ziemlich gut. Und die hatten dann halt so einen Artikel gepostet, wie es so quasi durch die Redaktion ging und diese ganzen Erlebnisse, die alle hatten, wie dann die Ärzte nicht wussten, was sie tun sollten und sowas und wie dann da so quasi die gesamte Redaktion, habe ich es nun, habe ich es nicht, bin ich nun gefährdet und so diese ganzen Sachen. Und da klang das alles noch wie aus einer anderen Welt. Und die haben mehrere davon beschrieben, ja, ich hatte nur kurz sehr hohes Fieber und das war's und jetzt hatte ich's. So dass ich danach, da habe ich dem eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, du, ich würde mittlerweile fast eine kleinere Summe Geld drauf wetten, du hattest es. Und so, das haben einige. Einige haben gar keine Symptome, andere sterben. Also es ist, ich finde das auch wirklich schwer zu sagen, was sind denn, also Halskratzen habe ich. Ich habe so ein, ich würde es mal als trockenen Husten bezeichnen. So, und nu? Habe ich noch eine Erkältung? Ja. Ich hatte den ganzen Winter über eine Erkältung. Also für mich ist das jetzt auch kein neuer Zustand. Das könnte jetzt auch eine komplette Fortsetzung von dem sein, was ich seit Oktober mit mir rumschleppe. Also würde mich jetzt kein bisschen wundern. Also es ist jetzt nicht so, dass wir haben ein Kind in der Berliner Kita. Wir waren dauerkrank den ganzen Winter über. Und ich weiß es nicht, ob das jetzt einfach, und am Anfang denkst du natürlich auch, ich meine, am Anfang war die Chance ja auch denkbar gering. Vor anderthalb Wochen oder sowas, wenn du da in eine Arztpraxis gegangen sind, die hatten wahrscheinlich weit über 99% Leute, die es nicht hatten, auf die dann mal vielleicht einer kam, der es vielleicht doch hatte, wenn sie überhaupt einen hatten. Ich meine, wie viele Fälle gibt es jetzt, gab es jetzt überhaupt? Und irgendwann in den nächsten Wochen wird es halt so kippen, ja, wenn du mit sowas, mit solchen Symptomen ankommst, ja, dann hast du es. Fertig. Weil halt diese exponentielle Rate. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so, die Ärzte, die halt am Anfang ja doch sehr stark so abgewiegelt haben, so nee, ist nix. Und jetzt gehen die Leute halt nicht mehr zum Arzt. Was ja die Ärzte auch gesagt haben, ja, komm doch nicht wegen so einem
Scheiß. Ist ja auch richtig. Ne?
Genau.
Und ja, übrigens diese, hast du es gesehen von, ich glaube, das ist von der Charité, so eine Web-App, wo du halt so Formular dich durchklicken kannst mit deinen Symptomen und deiner Geschichte und dann wird dir halt eine Empfehlung ausgesprochen,
ah, nee, wusste ob
du
dich nicht.
Irgendwie melden sollst oder nicht.
Okay, nee, wusste ich nicht.
Ja, kann ich dann auch mal nicht
benutzen. Ja, cool. Ja, naja. Und jetzt weiß ich halt nicht, habe ich jetzt gestern schön gespreadet, obwohl ich mir eigentlich seit Tagen hier sehr viel Mühe gebe, das nicht zu tun. Oder ist alles harmlos? Habe ich es vielleicht in einer Woche auch schon hinter mir? Könnte ja auch sein, wir hatten es alle schon. Und in einer Woche sind wir nicht mehr ansteckend und sind immun und alles ist gut und eigentlich könnten wir wieder rausgehen. Das finde ich im Augenblick gerade so.
Also es wird ja wahrscheinlich demnächst schon, oder vielleicht, ich glaube, es gibt schon so Antikörpertests.
Es gibt wohl schon so Antikörpertests, die aber noch nicht viel taugen wohl. Aber
ja,
wissen tut das also keiner so richtig. Aber es wird sicherlich in den nächsten Wochen wird es dafür Tests geben. Also ich mache jetzt auch niemanden Vorwurf, dass wir das jetzt nicht getestet kriegen. Es ist einfach nur eine merkwürdige Situation. Das ist einfach,
ja, die Antikörpertests, die müssten halt eigentlich anschlagen, sobald du halt schon ein bisschen weiter im Krankheitsverlauf bist. Also eigentlich, so wie du das jetzt erklärst, müsste...
Also Woche hätte, müsste ich jetzt Antikörper haben wahrscheinlich, aber diese Tests sind wohl noch nicht so geil. Oder zumindest weiß niemand, ob die so geil sind, sagen wir es so. Aber es wird sicherlich irgendwie in den nächsten Wochen Tests geben, die man sich in der Apotheke hoffentlich holen kann oder sowas und die dann hoffentlich auch irgendwie bezahlbar sind und überschaubar und dass man sich dann darauf testen kann, ob man es jetzt hatte oder nicht. Und klar, das wird sicherlich, also ich bin total beeindruckt, in welchem Speed die Forschung hier auch vorangeht und sowas und wie so.
Ja, da wird auch gerade alles draufgeschmissen.
Ja, klar. Da sieht man mal, was passiert, wenn eine große Krankheit nicht nur eine Minderheit betrifft, wie HIV und in der ersten Welt auftritt, ne? Wie schnell da die Ressourcen da sind.
Ja, wo andererseits bin ich aber auch ein bisschen erstaunt, wie schlecht dann auch eigentlich alles funktioniert.
Findest du?
Ne? Ja, also was ich halt immer gucke momentan, was mich halt wirklich so verblüfft, ist, wie gut das asiatische Länder hinbekommen versus westliche. Ne?
Ja.
Also ich gucke halt immer die Zahlen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gucke jetzt zum Beispiel hier bei worldmeters.info. Da gibt es halt dann sozusagen die Corona-Statistiken, wo dann mehr oder weniger in Echtzeit irgendwie die ganzen Daten über die verschiedenen Länder einfließen und wie sich das halt entwickelt so, ne? Und wir sind in Deutschland auf einer mega steilen exponentiellen Kurve so irgendwie und das sind die meisten Länder. Aber dann hast du halt China, die jetzt irgendwie im Endeffekt schon seit 2 Wochen lang auf der gleichen Zahl rumstagnieren und dann halt irgendwie pro Tag weniger als 100 Fälle dazu bekommen.
Ich glaube, sie hatten jetzt in Wuhan jetzt gar keinen heute oder irgendwie sowas oder gestern.
Ja, genau.
Ja.
In Wuhan irgendwie gar keine mehr irgendwie und oder Südkorea, wo dann halt irgendwie auch mal so auch unter 100 Fälle pro Tag irgendwie noch reinkommen, obwohl das und in Südkorea sieht man jetzt schon, also das wird jetzt nach unten durchgereicht, ne? Irgendwie in der Rangliste der Fälle so.
Ja.
Und das zeigt mir, dass die doch etwas substanziell anders machen und substanziell besser damit umgehen als wir. Und wenn du dir das genau anschaust, dann kommt das darauf an, dass die halt, dann kommt es darauf runter, dass sie halt wirklich eine komplett andere Strategie fahren.
Ist die denn so großartig anders? Also so, du meinst,
ist komplett anders. Ist komplett anders. Es ist eine andere Strategie. Es hat ein anderes Goal.
Was haben sie in Südkorea anders gemacht als hier?
Also, genauso wie China.
Ja.
haben sie sehr, sehr schnell einen Lockdown gemacht an die Orte, wo das halt gerade spreadet.
Ja. Yeah.
Und in dieser Zeit, in den 2 Wochen oder so, wie sie es gemacht haben, haben sie jeden einzelnen Fall gefunden und getestet und getrackt.
Mhm.
Haben die Ketten von denen getestet, die Kontakte von denen getraced und so weiter und so fort. Die alle getestet und haben parallel eine Testinfrastruktur aufgebaut, die eben unabhängig vom eigentlichen Gesundheitswesen abläuft.
Ja.
Das heißt also Testinfrastruktur nicht in den Krankenhäusern, sondern halt in China hatten sie halt diese Fieberkliniken, in Südkorea haben sie halt diese Drive-Thrus und solche Geschichten, ne? Wo sie halt eine riesengroße Testinfrastruktur aufgebaut haben in 0,nix, die halt aber nicht nur eben einfach nur sozusagen die PCR-Tests machen, sondern halt vor allem erstmal Symptomtesting machen. Und erst sozusagen, wenn sie sich mehr oder weniger sicher sind, dass es dass Corona sein könnte, dass sie dann erst
genau, sie schließen erstmal alles andere aus. Also bei mir würden sie jetzt erstmal gucken, ob ich irgendeine andere Grippe habe. Sie haben halt einen
Prozess eingerichtet.
Genau.
Ne? Genau, sie haben einen richtigen Prozess eingerichtet, dafür eigene Institutionen geschaffen, eigene Infrastrukturen gebaut, etc. Das haben sie in diesen 2 Wochen gemacht.
Ja. Yeah.
Dann haben sie halt nach und nach eben Lockdowns aufgehoben und dann halt irgendwie mit einem sehr, sehr, sehr hohen Test-Approach und einer sehr, sehr vorsichtigen Art und Weise wieder alles laufen lassen. Das heißt mit anderen Worten, es ist nicht nur so, dass in Südkorea und in China und auch in den entsprechenden Regionen in China, die halt am stärksten betroffen waren, ist nicht nur so, dass dort der Lockdown aufgehoben ist, sondern dort ist auch die Wirtschaft wieder am Start, die Leute gehen wieder zur Arbeit.
Ist das so? Also in China gibt es ja nun, sind ja nun 60 Millionen Leute noch, die dürfen ihre Wohnung nicht verlassen.
Nein, es ist aufgehoben.
Nee, das war heute Morgen. Also in Wuhan.
Also ich hab die Meldung, dass das aufgehoben ist.
Also das, was ich habe heute einen Artikel gelesen, ich weiß nicht mehr wo, in welcher Region das war.
Also Wuhan ist die Region, wo das war.
Wo das.
Huawei. Nee, Huawei. Hi. Ja, okay.
Okay, da sind hier so. Und. Ongoing, laut Wikipedia. Also es gibt wohl ein paar.
Das ist ongoing.
Na, die Wuhan-Lockdowns. Hubei-Lockdowns. Also es sind wohl ein paar Städte, die raus sind, die, bei denen es nicht mehr ist, aber die sind nach
wie vor. Also in Wuhan auf jeden Fall ist der, also vielleicht ist es auch nur auf Wuhan. Wuhan ist auf jeden Fall Lockdown aufgehoben.
Das kann sein, aber der Lockdown besteht noch, es sind wohl noch 60 Millionen Leute, die davon betroffen sind.
Okay.
Und die jetzt halt auch langsam ungeduldig werden, so nach dem Motto. Das ist halt.
Ja.
Also das ist, bei dieser ganzen...
Ja, jedenfalls, was sie machen, ist halt wirklich sozusagen, das ist jetzt erstmal sozusagen das, was sie halt an Start bringen. Aber der Punkt ist, sie machen nicht flatten the curve. Das ist eine andere Strategie als flatten the curve.
Ja.
Das ist wirklich Containment.
Ja.
Sie versuchen, auf 0 Fälle zu kommen.
Ja.
Also sie versuchen wirklich, jeden einzelnen Fall immer noch zu finden und zu unterdrücken und einzudämmen. Das ist eine völlig andere Strategie. Und sie funktioniert.
Ich weiß nicht, ich sehe auch, dass sie da eine etwas andere Strategie fahren. Ich frage mich aber, ob das, also da bin ich im Zweifelsfall jetzt in der aktuellen Phase, bin ich da noch bereit, also zum einen halte ich das aktuell gerade nicht für so super relevant, ist schon die Spree runtergeflossen. Zum anderen weiß ich nicht, und das wird im Nachhinein zu prüfen sein, ob das Inkompetenz war oder einfach Ignoranz oder zu muss ja nicht mal zu zaghaftes Verhalten war oder ob es vielleicht auch von Anfang an keine gangbare Strategie war.
Was war keine gangbare Strategie?
Hier das totale Containment, weil es von zu vielen Seiten gekommen ist. Und
ja, also ich meine, ganz offensichtlich kriegen sie es hin.
Naja, Naja, aber wenn du halt vielleicht relativ wenige Fälle hast an bestimmten Orten oder sowas. Ich weiß es nicht, was da anders ist, aber es ist ja möglich, dass Dinge da anders sind, als sie hier sind. Und dass das hier einfach keine Option war. Und dass es, als es hier nach Deutschland kam, dass es da schon vorbei war. Weil in dem Moment, in dem in Norditalien irgendwas los ist, kannst du entweder die Leute halt, kannst du jeden Einzelnen, der gerade in Norditalien ist, kannst du halt nicht mehr reinlassen, was halt zu dem Zeitpunkt noch nicht ging, weil die Grenzen noch offen waren. Oder du hast halt ein Problem. Also ich weiß, also es kann natürlich sein, dass es wirklich einfach Inkompetenz war, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach, und ich meine, es gab bei also gerade die
Sie haben es ja nie probiert in Deutschland. Sie haben ja nie probiert, das zu
kontrollieren. Vielleicht war es ja von vornherein aussichtslos, dass sie es darum nicht probiert haben.
Ja, ich meine, als es nach Deutschland kam und als es da war, ja, da war China schon mit, keine Ahnung, mehreren zigtausend Fällen am Start. Da war Südkorea auch schon total am Superspreaden. Und im Endeffekt waren ja China und Südkorea ganz, ganz, ganz lange, ganz, ganz, ganz vorne auf der Liste.
Ja.
Und das heißt mit anderen Worten, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie in China oder in Südkorea eher...
Ich weiß es nicht. Und es ist
eindämmbar war als in Deutschland oder in Europa.
Das weiß ich halt nicht. Das wird halt festzustellen sein, aber es ist im Augenblick auch müßig darüber
zu sprechen. Ich weiß nur, dass es in Deutschland und Europa nie probiert worden ist.
Ja, aber es kann gute Gründe geben, warum es nicht probiert worden ist.
Ja, ich glaub, die Gründe liegen eher daran, dass sie halt gesagt haben, oh Gott, wir können sowas wie Lockdown nicht machen. Ich glaube, daran lag es.
Naja, aber ein Lockdown kommt ja eh.
Eben, das ist der Punkt. Aber das haben sie, glaube ich, damals nicht gesehen.
Das weiß ich nicht, ob sie das nicht gesehen haben. Ich glaube, das war, also ich gehe mal davon aus, das stand von vornherein in den Karten. Also in dem Moment, spätestens in dem Moment, in dem sie alle Schulen zugemacht haben, war klar,
Also ganz ehrlich, ich habe das auch nicht gedacht, dass es einen Lockdown geben könnte.
Ja, aber...
Ich meine, bevor es in Italien nicht diesen, sag ich mal, Panik-Lockdown gab,
ja.
Habe ich auch gedacht, dass es irgendwie, als ich das in China gesehen habe, haben wir alle gedacht, ja, das geht ja auch nur in so einem Regime, ne?
Ja.
Irgendwie. Und ich glaube, man kann die Politiker auch durchaus, dass die ähnlich ticken, kann man da, glaube ich, auch durchaus unterstellen. Und ich glaube, sie haben einfach gesehen, sie haben, glaube ich, damals gedacht so, also das können wir nicht machen. Ja, also das haben sie schon von vornherein ausgeschlossen, dass sie das machen wollen.
Na, ich bin
dass sie irgendwann aus Panik nicht mehr anders können, das zu machen, das haben sie nicht gesehen.
Na, ich frage mich, ob so ein Lockdown so wahnsinnig viel bringt. Das ist das Ding. Und
ja, also Lockdown an sich nicht, sondern halt wirklich sozusagen zusammen mit einer richtigen Containment-Strategie. Eine vorübergehenden Lockdown mit Containment-Strategie.
Dafür bin ich nicht Virologie-Experte genug, um darüber urteilen zu können. Wie gesagt, ich will das nicht ausschließen, dass das so ist. Und ich finde es ja ehrlich gesagt auch ganz gut, dass man da erstmal zögert. Und bevor man Bürgerrechte massiv einschränkt. Also
hast du diesen Artikel gelesen von diesem Thomas Pueo?
Nee, habe ich nicht.
Okay.
Weil ich.
Also der hatte halt vor einigen Tagen schon einen sehr, sehr guten Artikel geschrieben auf Medium, der wirklich krass rumging. Also der hat irgendwie viele Millionen Klicks gehabt. Der war auch echt.
Hallo?
Halt mal gezeigt, wie kritisch der Faktor Zeit war. Warum wir jetzt handeln müssen, war der Titel.
Ja, ich hab, du bist gerade nur schlecht zu verstehen, falls das.
Okay.
Also du bist zwischendurch öfters mal weg. Ich habe von diesem Artikel, aber ich lese eigentlich, probiere Medium-Artikel nicht zu lesen.
Ja.
Weil.
Aber der war wirklich sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Und
ja,
der hat halt.
Das ist halt.
Der hat einfach gezeigt, dass halt, wie kritisch der Faktor Zeit war.
Na klar, klar.
Aber damals noch auch unter dieser Flatten the Curve-Geschichte.
Ja.
Und der hat jetzt aber einen neuen Artikel rausgeschrieben, eben The Hammer and the Dance. Und der ist auch richtig, richtig gut und zeigt einfach, wie diese zwei unterschiedlichen Strategien, also Flatten the Curve, das heißt also sozusagen Mitigation-Strategie, versus Containment-Strategie, wie die sozusagen dort passieren. Und er plädiert dort auch eine sehr, sehr stark für eine Containment-Strategie, wie sie in den asiatischen Ländern gemacht wird. Und ich hatte zu genau diese Argumentation, die er dort jetzt gestern veröffentlicht hatte, hatte ich halt vorher schon auch öffentlich auf Twitter vertreten, weil es einfach eine ganze Menge Studien, die jetzt rauskamen, zeigen, dass Flatten the Curve nicht funktioniert. Also weil einfach die Zahlen einfach eine komplett andere Sprache sprechen. Also nicht einfach, oh, es wird knapp, oh Gott, das könnte nicht hinhauen, sondern wir reden hier von Orders of Magnitude komplett daneben. Und das ist nicht, was ich sage, sondern das sind halt verschiedene Modellrechnungen, die rumgegangen sind. Und das die wichtigste wahrscheinlich die von dem Imperial College in London, ja, die eine Studie rausgegeben haben vor 2 Tagen, die einfach verschiedene Szenarien für Flatten the Curve, also verschiedene Strategien von Flatten the Curve einfach mal durchgerechnet haben.
Ja.
Und es ist völlig egal, welche Strategie du machst, du wirst in ein totales Katastrophenszenario.
Aber das ist nicht das, was diese Modellrechnung sagt.
Doch, das ist das, was die Modellrechnung sagt. Also, was alle Modellrechnungen sagen, weil du kannst die Kurve, also ich sag mal so, ja, also es wird ja immer so schön, bei Flatten the Curve wird ja immer schön irgendwie dargestellt, wie die Kurven verlaufen, aber halt ohne irgendwelche Skalen. Wenn man halt wirklich die Skalen dran macht, ja, merkt man, dass die ICU, also dass die Betten für die Intensivmedizin, ja, die zur Verfügung stehen, in egal welchem westlichen Land, mit der X-Achse nicht auseinanderzuhalten ist. So nah ist sozusagen so gering sind die Kapazitäten und darüber hast du einfach einen riesengroßen Berg und du kannst natürlich diesen Berg verflachen. Aber die Katastrophe wird trotzdem eintreten und zwar mit mehreren Orders of Magnitude drüber, weil du kannst diese Kapazitäten nicht herstellen. Du kannst die und wenn du die Kurve wirklich so flatten würdest, dass du innerhalb der Kapazitäten bleiben möchtest, dann müsstest du die Epidemie über Jahrzehnte hinausziehen.
Nee, über Jahrzehnte nicht, nee. Also das ist nicht, da habe ich noch mal neulich, okay, das war jetzt hier, habe ich jetzt mal neulich so eine Modellrechnung durchgemacht, wenn man quasi alle Krankenhausbetten, die man dafür hat im Augenblick, das war für die NHS durchgerechnet, das war hier bei diesen Too Long Didn't Read, TLDR, News, und die hatten das mal so ein bisschen durchgerechnet und das war eine total, also die haben totale Laienrechnung und die haben halt so davon, ja, wir haben so und so viele Bettenkapazität im Augenblick, ich glaube, das waren und es wird bei 40 Millionen Infizierten, wird so und so viele schwere Verläufe geben davon und die hatten ausgerechnet, das war eine absolute Idealrechnung und das haben sie auch gesagt, so wir haben jetzt hier alles Positive berechnet und dass das auch alles funktioniert und sowas, das war halt für diese ursprüngliche britische Strategie, dieses Herd Immunity schaffen und die hatten das überschlagen, dass es 18 Monate dauern würde, bis quasi jeder harte Fall durch wäre. Allerdings würden dann auch die Betten back-to-back und so weiter und so fort lesen. Da war es, um zu zeigen, dass diese Strategie, die die britische Regierung am Anfang gefahren hat, nicht funktionieren wird.
Aber haben Sie ja wirklich Intensivstationen-Betten berechnet?
Weil ja,
das,
ja.
Das ist der kritische Faktor.
Ja, klar. Aber nicht jeder, der ins Krankenhaus eingeliefert wird, braucht ein Intensivstation-Bett.
Nee, klar, natürlich. Also es ist nur ein bestimmter Prozentsatz, aber dieser Prozentsatz ist trotzdem auf die Masse gerechnet wahnwitzig hoch. Also diese Studie von vom Imperial College ging, glaube ich, von mehreren Millionen Leuten aus, also von 3 Millionen Leuten oder so, die gleichzeitig
in welchem Land denn
brauchen. Für England auch.
Naja, aber gleichzeitig, ich meine 3 Millionen, über welchen Zeitraum denn?
Wenn gleichzeitig.
Naja, aber doch, also das aber nur, wenn sich alle gleichzeitig infizieren.
Im Peak natürlich, ne? Also.
Nee, also ja, aber nur, wenn sich alle gleichzeitig infizieren, wenn du keiner.
Nee, eben gar nicht. Also, sondern wirklich in dieser Kurve, in dieser Modellkurve, ja. Also der Peak wäre bei 3 Millionen, die gleichzeitig ein ICU-Bild.
Aber das würde bedeuten, dass deutlich mehr als 10% der Leute, also zum einen wäre die Frage dabei, das kann nicht sein. Intensivstation Betten, 3 Millionen? Das ist wie viel Prozent?
Kann sein, dass es die amerikanischen Zahlen waren, die hatten beides durchgerechnet, Englisch und England.
Für die amerikanischen Amerika. Klingt das wesentlich plausibler, weil oder für mich jetzt, weil ich meine, wie viel sagen die? Sagen etwa, dass jeder, dass 20% der Fälle brauchen, sind schwere Verläufe. So, schwere Verläufe heißt, kann sein, dass er ins Krankenhaus.
Musst ins Krankenhaus.
Dann bist du aber noch nicht auf der Intensivstation.
Also ich kann das jetzt auch nochmal raussuchen, warte mal.
Und ich glaube, von denen landen etwa die Hälfte auf der Intensivstation dann im Augenblick. Und und damit kann man so ungefähr sagen, dass so ungefähr 10%, das heißt für Großbritannien wären es 10% der Infizierten vielleicht knapp drunter, also insgesamt die im Laufe der Zeit, wenn wirklich jeder hat und das wirklich sich auch nicht in den Griff kriegen lässt, die überhaupt auf der Intensivstation landen würden, nicht im Peak da liegen würden, sondern die das über den Laufe der Zeit brauchen würden.
Ja, also.
Aber ich fühle mich gerade mit dieser ganzen Diskussion, die wir hier gerade führen, fühle ich mich total daneben, weil wir haben beide keinen blassen Schimmer.
Na, ich habe auf jeden Fall halt echt mehrere Studien dazu gelesen.
Also ja, aber das heißt auch nicht, dass du sie interpretieren kannst, ehrlich gesagt.
Ja, und ich habe halt auch eine Menge Interpretationen davon gelesen. Und ganz ehrlich, das ist alles eindeutig. Und zwar völlig, man kann diese Sachen alle irgendwie im Detail kritisieren, aber ganz ehrlich, die Größe, von denen diese Flatten the Curve nicht funktioniert, ist so eindeutig, dass auch selbst wenn du irgendwie die konservativsten Schätzungen überhaupt machen.
Also ich meine, also mehrere Jahrzehnte kann ja nun nicht sein, weil wir in 2 Jahren selbst nach den negativsten Rechnungen eine Impfung haben werden.
Also, ja, genau. Also,
das kann nicht, das ist sowieso in diesen Studien
natürlich nicht berücksichtigt.
Dass das mehrere Jahrzehnte dauert, das kann schon mal offensichtlich nicht sein. Und
ja klar, also diese Impfung ist natürlich jetzt erstmal raus, ist erstmal sozusagen in diesen Studien, in diesen Rechnungen natürlich nicht mit drin berechnet. Ist erstmal nur sozusagen alles, was wir jetzt haben, ja. Und klar, wenn wir eine Impfung haben, ist das ein ganz anderes Game und das ist sowieso klar. Genau, also es gab dann noch diese Berechnung von Joscha Bach, die war auch noch, der hat das eigentlich als erstes gemacht. Warte mal.
Aber was willst du eigentlich jetzt gerade sagen?
Ich will einfach sagen, dass es gibt 2 Strategien.
Ja.
Und das ist relativ offensichtlich. Es gibt 2 Strategien. Die westliche Strategie ist Flatten the Curve.
Ja.
Und alle Modellrechnungen, die ich bisher dazu gesehen habe, das sind wissenschaftlichere Modellrechnungen, zeigen, dass sie nicht hinhauen. Und die 2. Strategie ist Containment. Und die Zahlen, die wir sehen an den offiziellen Statistiken von Südkorea, China, aber auch Hongkong und Taiwan, die funktionieren. Also es ist proven, dass es funktioniert.
Ja, okay, aber der Zug ist lange abgefahren. Also das können wir komplett aus.
Das weiß ich nicht.
Wie willst du das machen?
Also ganz einfach, wie die es auch gemacht haben. Sich das einfach mal anzuschauen und das auch zu machen. Und der Punkt ist, in Europa wurde es nicht mal probiert. Und ich frage mich wirklich, warum? Warum es nicht probiert wird und warum
sich da jemand... Weil es aussichtslos ist, weil guck mal, im Augenblick hast du eine Testkapazität von wie viel sind es? 160.000 Tests pro Woche.
Das sah aber in Südkorea und China genauso unmachbar aus zu der Zeit.
Ja, aber vielleicht waren die Randbedingungen andere. Ich meine,
vielleicht. Ich habe jedenfalls noch nicht gehört, dass das irgendwie irgendwo diskutiert wird.
Wie, ob das irgendwo diskutiert wird? Containment.
Beispielsweise der Drosten. Ne? Ich finde den Drosten ja gut.
So, ja.
Ich finde seine ganzen Sachen zu viele Sachen, die er sagt, finde ich sehr, sehr glaubwürdig. Aber er ist Virologe, er ist es auch, muss man dazu sagen, er ist ja, das sagt er auch selber immer, er ist kein Epidemiologe.
Ja.
Das heißt, er weiß auch nicht wahnsinnig gut über Modellrechnung für Epidemiologie. Aber er hat zum Beispiel die Er hat zum Beispiel im Podcast auch die Studie von vom Imperial College, die ich gerade genannt habe, mhm. die hat er dort auch besprochen.
Ja. Ja.
Und zwar positiv besprochen.
Ja.
Er hat im Detail irgendwie gesagt, ja okay, das sind ein paar Unsicherheiten, die da irgendwie einfach mal festgelegt wurden, aber er meinte irgendwie, grundsätzlich ist das ein solides Ding.
Ja.
Und
aber er hat erst zu einem anderen Schluss gekommen als du. Er ist nicht daraus gegangen, hat gesagt, diese Strategie, die wir gerade fahren, die ist dazu verdammt, gegen die Wand zu fahren. Also vielleicht sagt er das nicht lauter im Podcast, vielleicht hält er damit hinterm Berg, das kann natürlich alles sein, aber er scheint, also zumindest zu dem, was er in dem Podcast gesagt hat, klang es mir jetzt nicht so, als ob er denken würde, oh mein Gott, wir sind alle doomed.
Ja, und weil er ganz einfach eine andere Strategie die ganze Zeit niemals in Erwägung zieht und das obwohl...
Nee, Moment mal, du sagst ja, dass die eine... dass aus dieser Studie klar hervorgeht, dass diese Strategie nicht funktionieren kann. So.
Ja,
natürlich. Wenn das in dieser Studie drinne steht, wieso hat der das nicht genauso gelesen?
Naja, er hat auf jeden Fall gesagt, ja, das ist schon krass, was dort berechnet wird und das stimmt sehr pessimistisch und solche Sachen, hat er schon gesagt. Also er sieht schon, dass die dort ein Problem aufzeigen. So ist das nicht. Das hat er absolut so gesagt. Der Punkt ist, glaube ich, aus irgendeinem, ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein komisches Überlegenheitsnarrativ ist, das so im Westen herrscht, wird nicht auf die asiatischen Länder geguckt.
Aber das
Beispiel.
Hat ja...
Lass mich mal zu Ende reden. Drosten hat mehrmals im Podcast gesagt, ja, in China gehen jetzt die Zahlen runter, aber das wird sich natürlich ändern, sobald dort der Lockdown langsam wieder aufgehoben wird und
ja.
die Leute zur Arbeit gehen und so weiter und so fort, dann werden die Zahlen wieder steigen.
Ja.
Drosten ist falsch geproofed worden. Und zwar jetzt über Wochen. Ja, er ist falsch geproofed worden, diese Vorhersage war falsch.
Wieso? Seit wann?
Trotzdem sagt er heute zum Beispiel im Podcast, ja.
Ja.
Ja, wir wissen nicht, ob die Containment-Strategie überhaupt oder dass Lockdowns überhaupt was bringen.
Mhm.
Wissenschaftler haben schon relativ frühzeitig in China festgestellt, ja, der Lockdown hat absolut was gebracht. Und es waren da gab es wissenschaftliche Studien zu. Ich habe das Gefühl, dass die Strategien und Erfahrungen in Asien, die dort gemacht werden, einfach entweder nicht auf dem Schirm sind oder nicht auf dem Schirm genommen werden wollen. Weil die irgendwie ausblenden, weil die das irgendwie nicht ernst nehmen oder weil sie das irgendwie, das, was die Chinesen da machen, das ist sowieso nicht oder sowas. Und ich halte das wirklich für ein Problem.
Aber aber ich meine, das ist wirklich eine harte Unterstellung. Für die solltest du irgendwie sowas wie Belege anführen können, ehrlich gesagt.
Habe ich die nicht gerade alle genannt?
Nee, hast du nicht, weil du hast gerade gesagt, also...
Das ist doch sehr, sehr gut belegt.
Die falschen Aussagen
von Drosten sind sehr, sehr gut belegt.
Also
die
sind
sehr, sehr
null
gut
belegt, sorry.
Die Zahlen von China und von Südkorea sind sehr, sehr gut belegt. Was ist genau,
wo fehlt
der Beleg?
Also zum einen, wir wissen nicht, ob nach dem Lockdown die Zahlen wieder steigen werden oder nicht. Das bleibt zu sehen. Nummer eins. Das zweite ist, weil der ist erst vor sehr kurzer Zeit aufgehoben worden, der Lockdown.
Vor zwei Wochen schon.
Der ist doch nicht vor zwei Wochen aufgehoben worden. Der ist doch vor ein paar Tagen aufgehoben worden.
Angefangen zu lockern. Also nicht aufgehoben, aber angefangen zu lockern, ja.
Und es dauert halt auch eine Weile, bis man dann die Fälle wieder sieht und die müssen sie dann auch erstmal so. Das ist das eine. Das zweite, das nächste ist, dass wir nicht wissen, ob der Lockdown das bewirkt hat oder ob es andere Strategien waren, die dazu beigetragen haben.
Es war nicht der Lockdown alleine, das habe ich auch schon gesagt, Max. Ich habe gesagt, es ist der Lockdown plus die Containment-Strategie plus das Testen und so weiter und so fort.
Ja, aber getestet wird hier auch.
Der Lockdown ist aber Voraussetzung dafür.
Aber es wird ja hier auch getestet. Und es wird mehr getestet als in Südkorea. Und inzwischen. Und
ja, weiß ich nicht. Also wenn du nur die PCR-Tests nimmst, vielleicht. Aber wie gesagt, Südkorea und China haben dann noch eine andere Strategie. Da wird eben ein sehr, sehr dezidierter Testprozess mit Testinfrastruktur gefahren.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das ablief. Ich hab keine Ahnung. Also ich, wie gesagt, die gleichen Probleme, die hier existieren, nämlich dass am Anfang gar nicht so viel Testinfrastruktur da war und ja noch nach wie vor nicht da ist, etc. pp. Die gab's ja da durchaus auch. Ich weiß nicht, wie die in den Griff gekriegt haben. Ich weiß nicht, ob sie es überhaupt in den Griff gekriegt haben oder ob das vielleicht auch einfach von vornherein sie das Glück hatten, dass es ein relativ kleines Territorium war, was nur betroffen war. Und dass es halt nicht gleich über das komplette Land verteilt war, sondern erstmal nur in einer Region zum Beispiel und die dann halt relativ leicht unter Kontrolle zu kriegen waren. Dass jetzt noch 60 Millionen Leute unter diesem Lockdown sind, das ist natürlich, das deutet darauf hin, dass sie das nicht haben. Es ist natürlich auch so, dass sie gerade in China ganz einfach ganz andere Reserven haben. Also wenn die mal eben 100 Millionen Leute unter einen Lockdown packen, dann haben die immer noch, dann ist das immer noch nur 10% ihrer Bevölkerung. Das heißt, der Rest kann nach wie vor arbeiten gehen und kann das
Geld dann. Aber es ist halt eben nicht nur China, ne? Man darf nicht nur irgendwie
China machen.
Wie gesagt, Südkorea hat es auch eingedämmt gekriegt.
Und das kann natürlich, wie gesagt, ich will das gar nicht ausschließen, dass das hier einfach da massiv versagt worden ist. Aber ich halte das jetzt auf Basis von irgendwelchen, ich habe einen Medium-Artikel gelesen, jetzt mal ein bisschen flach ausgedrückt. Ich weiß, du hast da mehr Studien gelesen, aber ich weiß deswegen noch nicht, dass du diese Studien auch vernünftig interpretieren kannst, um ehrlich zu sein. Und das jetzt quasi hier also es kann natürlich sein, dass alle im totalen Panik, ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass irgendjemand im totalen Panikmodus ist. Also so dieses, dass die jetzt diese Studie vom Imperial College nehmen und einfach sagen, ja, alles, was wir machen, ist eigentlich gerade für die Katz, lass uns weitermachen. Klar, das passiert bis zu einem gewissen Grad.
Nein, ich meine, der Punkt ist ja, natürlich ist Flatten the Curve nicht falsch, ne? Also natürlich wollen wir.
Na, du hast gerade gesagt, dass es aussichtslos ist.
Also es ist jedenfalls, es wird nicht die Katastrophe verändern. Das ist das, was ich sage. Ja? Also natürlich wird, wenn wir den
Peak niedriger machen. Wenn die Katastrophe nicht verhindern, dann ist es falsch.
Dann wird die Katastrophe vielleicht nicht ganz so schlimm, ja. Aber der Punkt ist, es ist aussichtslos, mit Flatten the Curve tatsächlich unterhalb der Kapazitätsgrenzen zu bleiben. Das meine ich. Die Katastrophe wird kommen und sie wird vielleicht,
Flatten
the Curve nicht völlig falsch.
Das solltest du dann besser belegen können.
Hä?
Das solltest du dann besser belegen können.
Na, das zeigen alle Modellrechnungen, wie gesagt.
Ja, das zeigen alle, das ist kein, also das solltest du dann, also,
okay,
also dann solltest du, wirklich in so einen Podcast kommen und solltest dann sagen, hier sind die Zahlen, hier habe ich mal was rausgesucht, da ist diese Modellrechnung, die sagt, wir brauchen so und so viel Kapazitäten, ja, okay. Wir haben aber nur so und so viel Kapazitäten.
Ich suche nochmal die Studie raus, das ist kein Problem. Kann ich nochmal machen.
Ja, und dann, ja, du willst ja jetzt nicht die Studie lesen.
Du wolltest das jetzt haben, oder nicht?
Nee, vorbereiten wollte. Ich wollte gesagt, dann solltest du damit hierher kommen. Nicht, dann solltest du mittendrin anfangen, die Studie zu lesen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen...
Die Studie gelesen.
Ja, aber du kannst daraus keine Zahlen nennen. Und du kannst daraus, hast nichts daraus nennen, was irgendwie... Ich bin gerade so ein bisschen genervt, weil du hier auf diesen... Weil du da gerade so drauf rumreitest und ehrlich gesagt deine Faktenlage oder deine Beleglage extrem dünn ist, bis schlicht nicht vorhanden. Und du schon eine sehr, sehr steile These an die Wand wirfst.
Also ich finde die ehrlich gesagt überhaupt nicht steil und ich bin auch überhaupt nicht der Einzige, der sie vertritt.
Also deine These ist im Augenblick, dass Westeuropa aus einer Kombination aus Rassismus und Bräsigkeit das Offensichtliche ignoriert und eine Strategie fährt, die zum Scheitern, die in die garantierte Katastrophe führt und sich niemand in dem ganzen System findet, der sagt, wir könnten das jetzt einfach, wir könnten nochmal Containment versuchen.
Ja, es ist auf jeden Fall zu wenig, Leute. Und vielleicht an der falschen Stelle oder sowas. Auf jeden Fall, der Punkt ist, Containment wird getan und es wird offensichtlich erfolgreich getan. Und es ist eine Strategie, die trotzdem nicht in Europa diskutiert wird. Also ich
verstehe
überhaupt gar nicht, wo da die Faktenlage dünn ist, ehrlich gesagt.
Na, wie gesagt, du weißt nicht, warum sie nicht diskutiert wird. Also das ist ja, ich meine, woher weißt du denn, dass es nie diskutiert wurde?
Also, weil ich Ja, klar, vielleicht wurde sie irgendwo diskutiert, wo ich es nicht mitbekommen habe, obwohl ich schon behaupte, dass ich den Diskurs sehr, sehr nah verfolge.
Nee, so. Den verfolgst du überhaupt nicht, weil du da schlicht und ergreifend nicht Teil von bist. Ich meine, wo findet denn dieser Diskurs findet doch nicht auf Twitter statt?
Nö, der findet nicht auf Twitter statt, aber schon auch in der Öffentlichkeit, denke ich mal. Also.
Also, wo hast du jemals gesehen, dass eine Diskussion zum Beispiel, wir wissen, dass heute in Berlin, dass heute in diversen Bundesländern Ausgangssperren verhängt worden sind. Wo hast du eine öffentliche Diskussion darüber stattgefunden, ob diese stattzufinden haben solle oder nicht?
Da reden wir schon seit Wochen drüber, Marc.
Nein, aber wo siehst du, wer wir? Hast du, also ich meine,
die Medien,
ja, die Medien,
keine Ahnung.
Auf die Medien ist, nee, zum einen, die Medien diskutieren da nicht seit Wochen.
Aber darüber reden wir doch gerade.
Ja, nee, die Medien sind scheißegal in dem Spielchen.
Nein, sie sind nicht scheißegal, natürlich.
Doch, weil die Medien machen
die öffentliche Meinung nicht scheißegal.
Die Medien planen nicht solche, wie man mit einer Pandemie umgeht. Das ist doch keine Mediendiskussion.
Natürlich wird darüber diskutiert.
Also du kannst darüber, öffentlich. Man kann darüber diskutieren, aber das heißt doch nicht, dass. Das heißt doch nicht, dass das die Diskussion ist, die nachher dann die nachher über sowas entscheidet. Das ist doch keine Volksabstimmung.
Warte mal, ich zeig dir. Ich kann das natürlich jetzt hier grafisch. Das ist natürlich grafisch schwierig, aber ich kann diese diesen Screenshot aus dieser Studie von Imperial College.
Das funktioniert immer ganz hervorragend in Podcasts, aber ja, schick mir den
Screenshot.
Kann
ich jetzt schon mal auf jeden Fall wenigstens Max zugänglich machen.
Aber ich weiß auch im Zweifelsfall weiß ich auch den Kontext nicht. Also das ist ja, und du
ja,
weißt.
Ja, ich meine, der Kontext ist relativ einfach. Das sind halt Flatten the Curve. Es steht auch eigentlich alles dabei. Das ist hier, ich habe es jetzt einfach mal geschickt. Im Endeffekt ist halt der Graph, den man halt so kennt, ne? Das heißt also, du hast die X-Achse mit der Zeit, du hast die Y-Achse mit den Critical Care Beds occupied per 100.000 Population.
Da steht nicht mal, in welchem Land.
Und dann hast du halt verschiedene Szenarien, die sie halt durchgehen. Also das heißt, es gibt die schwarze Kurve, das ist sozusagen die unmitigierte Kurve. Und dann hast du halt, also die Do-Nothing-Kurve, du hast die Surge-Critical-Beds-Capacity,
in welchem Land?
Nahe Null eben eine Linie reingebracht hat. Und dann hast du halt die verschiedenen Strategien für Social Isolation, also sozusagen für Social Distancing. Case Isolation and Household Quarantine, Closing Schools and University, Case Isolation, Home Quarantine, Social Distancing der über 70-Jährigen und solche Sachen. Und du siehst einfach, egal wie du es drehst oder wendest, die Anzahl an kritischen Fällen,
ja,
die du eigentlich behandeln musst, wird immer und egal unter welchen Bedingungen, weit über die möglichen Kapazitätsgrenzen gehen.
In welchem Land?
In jedem.
Also
das ist jetzt, das sind natürlich Modellrechnungen für, das sind natürlich Modellrechnungen jetzt hier für England und für Amerika haben sie jetzt gemacht.
Naja, aber das sind ja das
in dieser Studie, aber ganz ehrlich, das ist so weit drüber. Guckt einfach mal drauf. Wir reden hier nicht irgendwie von knapp oder so. Es ist wirklich Orders of Magnitude drüber.
Ja, aber hier sieht es so aus, als ob die ungefähr, ich weiß nicht, unter 10 Betten pro 100.000 Leuten hätten. Irgendwie sowas um die, ich glaube in Großbritannien sind das irgendwie um die 6.
Ja, aber es ist, selbst, also ich glaube in Deutschland ist das alles viel besser, aber ganz ehrlich, dann ist die rote Linie halt ein bisschen höher.
Ja, aber sorry, aber du hast mir jetzt irgendeine Grafik aus irgendeinem Dokument zugeschickt und kannst mir nicht mal sagen, für welches Land es ist. Verstehst du, das ist jetzt,
Großbritannien ist das jetzt.
Ja, ist, wie gesagt.
Großbritannien. Wie gesagt, das ist die Studie, die auch Drosten in dem Podcast zitiert und die er für solide behält. Und die ist für Großbritannien und er sagt selber, Großbritannien ist applicable auf Deutschland.
Aber du weißt nicht, was in dieser Grafik drinne steht.
Hä?
Du weißt nicht, was in dieser Grafik drinne steht. Du bist gerade durch ein PDF durchgegangen, hast bis zu irgendeiner Seite vollgescrollt, hast einen Screenshot gemacht, hast mir den zugeschickt. Es kann durchaus sein, dass das drinne steht, was du interpretierst, was drinne steht, aber du hast es
gerade. Willst du mir das unterstellen, ich hätte die Studie nicht gelesen oder?
Nein, was
würdest du jetzt sagen?
Aber du wusstest eben nicht mal, für welches Land diese Grafik ist.
Ja,
du weißt
das
jetzt noch nicht.
Weil die Studie ist halt für beide hat halt für beide, für USA und für Großbritannien diese konkrete Grafik. Ich habe sie jetzt gerade im on the fly sozusagen rausgesucht.
Ja,
und,
mehr wollte
jetzt muss ich noch eben kurz nachlesen in
Nein,
der Figur.
Du musst es nicht nachlesen.
Aber es ist Großbritannien. Es ist Großbritannien.
Ja, aber Michi, versteh doch mal einfach. Du kannst doch nicht so eine steile These bringen, ohne die Zahlen zu haben, ohne sie belegen zu können. Bitte.
Hallo,
ja,
hast du dir gerade belegt?
Nein, hast du nicht. Du hast mir irgendeinen Screenshot geschickt.
Und, ja, das ist aber den, aus der Studie, die Zahlen
du
belegt.
Du hast mir einen Screenshot aus irgendeiner Studie geschickt.
Das ist nicht irgendeine Studie, es ist die Studie von, ich habe sie sehr genau referenziert, es ist die Studie von Imperial College.
Ja, aber wir wissen nicht, was diese Grafik darstellt.
Natürlich wissen wir, was diese Grafik darstellt.
Weil
ich kenne natürlich den Figure 2.
Du konntest mir eben nicht mal sagen, für welches Land sie ist. Sorry.
Doch, habe ich dir gesagt.
Ja, nee, zuerst konntest du es mir nicht sagen, nein, du brauchst mir jetzt nicht noch einen Screenshot zu schicken.
Okay.
Ich will einfach.
Du willst es einfach nicht wissen, oder?
Nein, ich möchte einfach nur, dass wenn du mit so einer steilen These ankommst, dass wir gerade in eine garantierte Katastrophe, dass uns die Regierenden in eine garantierte Katastrophe sehenden Auges rennen lassen oder ignoranten Auges, wie auch immer.
So, das ist jetzt hier die.
Nein, schick mir keine Screenshots.
Was da drunter steht. Ich kann dir auch den Link schicken, damit du dann auch nicht mehr behaupten kannst, dass ich jetzt irgendwelche Sachen einfach nicht belegen kann.
Michi, bitte.
So, du kannst es dir gerne durchlesen.
Ich glaube, du hättest mal mehr schlafen sollen. Verstehst du nicht den Punkt, den ich sagen will?
Nee, ich verstehe den Punkt nicht. Ich habe ehrlich gesagt wirklich, ich verstehe ihn nicht.
Mein Punkt ist, dass du, als du das Ganze erläutert hast, dass du nicht einen Fakt hattest. Dass du gesagt hast, ich habe irgendwie das Gefühl, in Asien ist das so gelaufen, hier ist es anders gelaufen, warum und von da
ab. Okay, ich hab wirklich jeden Punkt, jeden einzelnen Punkt referenziert. Ich kann dir für jede Aussage, die ich gegeben habe, kann ich dir einen Link geben.
Für wie viele Kehrbetten gibt es in Deutschland?
Und zwar wissenschaftliche Links. Ich kann dir.
Für wie viele Kehrbetten gibt es in Deutschland?
Habe ich jetzt nicht im Kopf.
Wie viele Care-Betten brauchen wir in Deutschland, wenn wir eine Flatten the Curve fahren mit einem Lockdown?
Mehr als wir haben.
Nee, wie viele?
Mehr als wir haben.
Das ist keine
relativ
Zahl.
Offensichtlich.
Nee, das ist nicht relativ offensichtlich. Du weißt es einfach gerade nicht. Und ich will ja nicht sagen, dass du es nicht wissen kannst. Und ich will ja nicht mal sagen, dass es zwangsläufig falsch ist. Aber schlicht und ergreifend praktisch keine Fakten hast, finde ich, ist das eine steile These und die sollte man irgendwie belegen können. Und sorry, das, was du mir gerade an Belegen geliefert hast, ist dünne bis nicht vorhanden. Und ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es alles Bullshit. Vielleicht ist es alles, vielleicht.
Ist nicht Bullshit.
Du hast das gerade gesagt.
Vielleicht sollten wir das auch einfach mal noch ein bisschen besser einordnen. Ne? Ich habe vorhin gerade noch versucht zu sagen, Flatten the Curve ist nicht Bullshit, sondern Flatten the Curve ist natürlich trotzdem richtig, weil die, sag ich mal, katastrophale Überbelegung von Ressourcen natürlich immer auch schlimmer geht. Ja? Und eine komplett unmitigierte steile Kurve ist natürlich schlimmer als eine abgeflachte Kurve. Der Punkt ist, den ich machen wollte, ist, dass es trotzdem schlimm bleibt und dass es trotzdem die Kapazitäten übersteigen wird,
ja,
und zwar
aber,
über eine lange Zeit.
Aber
dass wir Zustände bekommen wie in Italien, ist absehbar, absolut absehbar.
Das ist vielleicht sogar absehbar, aber das ist ja, aber was du gesagt hast, ist, dass es mehrere Magnitudes daneben sei. Und das, ja, das bedeutet für mich so viel wie, ha, wir fahren gerade mit 1500 km/h auf eine Wand zu. Wenn wir jetzt die Bremse drücken, schaffen wir es vielleicht auf 1200 km/h runter. Sollten wir trotzdem probieren. Das ist, also wenn es Orders of Magnitudes daneben liegt, dann ist es eigentlich, dann ist selbst, wenn du es um eine Order of Magnitude reduzierst, ist es immer noch quasi nichts erreicht. Also insofern ist deine Aussage im Wesentlichen, das ist Bullshit. Also
ich meine, das ist halt so wie mit dem Klimawandel, ne? Also ich meine, die Katastrophe kommt und es ist halt die Frage, natürlich ist es die Frage, wie können wir ihn reduzieren, so.
Ja, aber du
gleichzeitig sagst, gleichzeitig, und das ist halt, das ist der Punkt, den ich eigentlich machen will. Das ist der Punkt, den ich eigentlich machen will, ist, dass eben die Zahlen in Südkorea und in China zeigen, dass es auch anders geht.
Ja, wie gesagt, ich kann dazu nichts sagen, weil ich nicht weiß, warum die Zahlen in China so anders sind, etc. pp. Aber und dazu kann ich mich schlicht nicht äußern, weil ich dazu keine Ahnung habe. Und nach dem, was wir bisher darüber diskutiert haben, tut mir leid, dir das zu sagen, aber habe ich das Gefühl, du kannst dich dazu auch nicht wirklich äußern, weil du eigentlich, weil, also warum ist das denn so? Warum ist denn die, warum, also warum, warum wird denn diese Containment-Strategie hier nicht gefahren? Was hast du denn dazu gefunden? Wer hat denn was dazu geschrieben, warum die Containment-Strategie nicht gefahren wird?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe ehrlich gesagt, ich habe da nichts Gutes zu gefunden, warum die Containment-Strategie nie versucht wurde. Aber meine These ist halt einfach zu sagen, ist einfach, dass sie, glaube ich, eben, wie gesagt, die haben halt nach China geguckt, die haben halt in verschiedene andere asiatische Länder geguckt und haben gesagt, das, was die da machen, das können wir bei uns nicht machen. Und sie sind, da, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, und das wäre ich, glaube ich, selber persönlich auch, ganz ehrlich, auch davon, nicht davon ausgegangen, dass ein Lockdown und so weiter und so fort möglich wäre oder nötig wäre. Und deswegen haben sie gedacht, wie können wir diese Situation, wie können wir das, was da in Wuhan passiert, können wir vermeiden? Ja, das ist, glaube ich, das, was sie gedacht haben. Damals war ja auch noch nicht klar, dass das überhaupt funktionieren würde, diese Containment-Strategie.
Ja.
Das muss man ja auch dazu sagen. Also damals war das ja auch erstmal nur eine These. Und es war eine These, die halt mit einem sehr, sehr unschönen Bildern eben mit diesem Lockdown verbunden war. Und ich glaube, dass die westlichen Politiker gedacht haben, okay, diese Strategie können wir schon mal nicht, diese Strategie machen wir schon mal nicht. Und dass halt diese Entscheidung relativ früh war und seitdem, glaube ich, nicht wieder hinterfragt worden ist. Das ist meine These.
Das ist eine These.
Es ist keine Verschwörung. Es ist keine, ich glaube, es ist auch nicht bös gemeint. Ich glaube, es ist einfach, es ist einfach nur ein Mangel an Vorstellungskraft, den ich absolut teile und den ich, und ich glaube, das geht uns allen so, dass wir in dieser krassen Situation einfach, dass unsere Vorstellungskraft versagt, dass wir, was wir morgen machen, uns gestern gar nicht vorstellen konnten. Und das geht mir die ganze Zeit so. Und ich glaube, das geht den Politikern auch nicht anders. Und ich glaube, das hat zu falschen Entscheidungen geführt. Das ist meine These dazu.
Es wäre schön, wenn du für diese These Belege hättest. Weil ich finde, gerade in so einer aktuellen Situation, ganz ehrlich, ich finde diese Diskussion, die muss geführt werden, ohne Frage. Aber ich finde, in dieser aktuellen Situation, wo jeder irgendwie eine Meinung zu dem Thema hat und jeder irgendwie Experte ist zu dem Thema und finde ich es gefährlich, mit solche Thesen komplett ohne Belege rauszuposaunen, weil dann bist du einer unter 10.000. Und im Augenblick sind sehr, sehr viele von diesen Thesen unterwegs und es gibt sehr, sehr viele Leute in diesem Land, die nach wie vor der Meinung sind, die Hälfte, glaube ich, die nach wie vor der, also nee, ich verzichte doch nicht auf soziale Kontakte nur wegen, deswegen und so weiter und so fort. Und ich habe keine Ahnung, was hier als nächstes passieren wird, aber ich habe das, aber ich finde, man sollte sowas belegen können in solchen Zeiten. Weil also was du hier.
Finde, ich habe, wie gesagt, ich habe
nicht.
Sehr, sehr viel
nicht
davon belegt,
Ansatz.
Was ich gesagt habe.
Nicht im Ansatz.
Hä?
Nicht im Ansatz.
Ach ja, und dann kann ich, was ich auch noch sagen kann, es ist nicht nur das, es kam gestern übrigens ein Paper von der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie raus. Yeah. Das sind die halt die Profis, ne? Die mehr oder weniger genau die Zahlen und die das generelle Narrativ vom Imperial College für Deutschland bestätigen. Das kann ich auch nochmal raussuchen. Habe ich auch gelesen.
Yeah. Ja.
Und das ist halt die Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie. So, und klar, das kannst du jetzt alles irgendwie trotzdem irgendwie nicht gut finden oder für unbelegt
Michi, du kannst halten, nicht ein, du kannst gerade nicht einen Fakt aus diesen Papers nennen. Du hast nicht eine Notiz gemacht, habe ich das Gefühl. Das ist mir zu dünne.
So.
Auch für unseren kleinen, also also
Epidemiologie.
Ich bin immer sehr dafür.
Ist ein Positionspapier, aber die haben hier auch tatsächlich eigene Berechnung reingestellt. Anzahl infizierter Personen, genau. Naja, also ich, natürlich habe ich die, kann ich die Paper nicht auswendig, tut mir leid. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob man das so erwarten kann, dass wenn man ein Paper gelesen hat, dass man das dann auswendig kann.
Nein,
aber ich kann auf jeden Fall, ich kann es auf jeden Fall zitieren, ich kann es auf jeden Fall verlinken und ich glaube, es sind durchaus reliable Sachen, die ich dir zitiere.
Du hast bisher noch gar nicht zitiert. Aber ich will jetzt auch gar nicht, dass du was zitierst, weil ich möchte jetzt nicht, dass du jetzt nebenbei noch hier das irgendwie das Paper durchliest und dann irgendwie jedes Mal, wenn du irgendwie einen Halbsatz findest, der an deine These passt, ohne Kontext ihn aufschreist. Also das finde ich, das halte ich für, also ich meine, wo soll das hinführen? Ich halte das für wirklich gefährlich. Weil, also ich sage jetzt nicht, dass man irgendwie traue dem Führer blind oder so eine Scheiße. Oder.
Also, Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie.
Nein, bitte
aktuell
jetzt.
Liegt ein, ich will das jetzt einfach mal gerne zitieren. Aktuell liegt ein kurzes Zeitfenster vor, in dem die Entscheidung zwischen Eindämmung und Verlangsamung der Infektionsausbreitung noch ohne Überlastung des Gesundheitssystems erfolgen kann. In beiden Fällen ist eine konsequente Umsetzung für einen längeren Zeitraum notwendig. Also sie stellen hier beide Szenarien vor. Ja, also gut. Aus Papern zitieren findest du nicht gut?
Ich habe nicht gesagt, dass ich aus Papern nicht zitieren. Ich finde, man sollte die Zitate vorher haben. Man sollte sich vorher überlegen, was man sagen will. Und wenn man so eine steile These aus will, und ich, es tut mir leid, ich glaube, du bist einfach gerade sehr müde und gerade ein bisschen genervt dadurch und sowas. Und insofern finde ich das gerade.
Ich glaube, du bist gerade ein bisschen genervt.
Ja, ich bin total genervt.
Ich versuche einfach nur meinen Punkt zu machen.
Ich bin total genervt, weil
du reagierst. Ich finde, du reagierst ein bisschen allergisch darauf. Hast du nicht das Gefühl?
Nee, ich reagiere sehr allergisch darauf, weil diese Leute, die irgendwas auf Twitter raushauen und irgendwelchen Bullshit erzählen und irgendwelche YouTube-Videos machen, ohne sich jemals...
Wie zum Beispiel die Gesellschaft für Epidemiologie in Deutschland.
Ja, wo hat die das gemacht? Wo hat die einen Twitter-Account rausgehauen, auf dem sie das sagt?
Das hat nicht die Deutsche Epidemiologie, hat nicht das getwittert. Ich glaube, die haben keinen Twitter-Account. Das hat tatsächlich Christian Drosten getwittert.
Aber, so, können wir das Thema jetzt einfach lassen?
Weil, du meinst es Corona?
Nee, wir werden alle sterben, weil die sind zu blöd und haben es nicht auf die Reihe gekriegt. Das ist das, was du gerade sagst.
Ich habe überhaupt nicht gesagt, dass wir alle sterben werden.
Das hast du gerade gesagt.
Ich habe nur gesagt, dass wir sehr, sehr berechenbar auf eine...
Auf die schlimmste anzunehmen.
Auf italienische Verhältnisse zu rollen. Und das Flatten the Curve daran
nicht funktioniert.
Ändert. Ja, das ist daran nichts ändert. Also das ist die Kurve verflacht, aber eben nicht genug.
Du hast gesagt, dass sie um mehrere Orders of Magnitude daneben liegt. Sie hast nicht gesagt, also es ist ja nicht mal die Möglichkeit, dass es knapp verfehlt, sondern du hast gesagt, mehrere Orders of Magnitude. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es sind. So, also nicht, also es ist nicht, sie wird sie nicht verfehlen, sondern es ist komplett aussichtslos. Es ist, flatten the curve wird nichts bringen. Das ist das, was du quasi gesagt hast. Und
ja, es ist auf jeden Fall, nein, Max, bitte bleib bei der
Ordnern.
Ich habe, also du schaffst es ja noch nicht mal aus unserem Gespräch richtig zu zitieren. Ich habe ja.
Du widersprichst dir
zweimal gesagt, ich habe ja schon zweimal gesagt, dass natürlich Flatten the Curve was bringt.
Ja.
Und ich habe jetzt mehrmals gesagt, dass Flatten the Curve definitiv die Katastrophe mitigiert, also reduziert.
Ja, aber da widersprichst du dir selber. Du hast gerade gesagt, dass es.
Nein. Ich habe nur gesagt, dass wir trotzdem eine Katastrophe haben werden, dass wir trotzdem weit über die Kapazitäten sein werden, und zwar Orders of Magnitude.
Ja, und das widerspricht sich, weil wenn du...
Nein, das widerspricht sich überhaupt nicht. Du musst es einfach nur überlegen, du hast halt irgendwie eine bestimmte Art von Bettenkapazitäten, und das macht einen Unterschied, ob du 500% Überbelegung hast oder 700% Überbelegung.
Das wären noch keine Orders.
Das ist ein Unterschied.
Aber das wären auch noch keine Orders of Magnitude. Das wäre ja
doch.
Das wäre vielleicht
700% ist Orders of Magnitude.
Ist eine Order of Magnitude, oder?
Ja, oder eine Order of Magnitude.
Nicht mal.
Pickle mich auch daran. Aber auf jeden Fall, das ist ein Unterschied. Natürlich ist es ein Unterschied.
Ja, aber das sind nicht mehrere Orders of Magnitude daneben. 500-700%. Das ist viel, das ohne Frage. So, aber das ist ja. Aber ich, wie gesagt, wir brauchen, also ich finde diese Diskussion gerade, finde ich gerade tatsächlich sehr daneben, weil ich finde, weil, ja, ich kann es nochmal sagen. Ein paar Fakten nennen wäre hilfreich. Die im Zweifelsfall aus der Studie die Notizen vorher gemacht zu haben, dass das, weil du konntest eben gerade so, und weil du legst eine steile These vor, und da wären Belege ziemlich hilfreich. Und sorry, was du gerade gebracht hast, es hätte ja sein können, dass du schriftlich nochmal aufarbeiten kannst oder sowas, aber im Augenblick habe ich darauf wirklich keinen Bock. Ja, da bin ich dünnhäutig. Weil dieses irgendwelche Leute rennen rum und haben sich mal ein bisschen was durchgelesen und glauben jetzt, das System verstanden zu haben, davon haben wir gerade genug. Brauchen wir nicht noch mehr.
Ja, das System verstanden ist ein bisschen viel vielleicht gesagt, aber es ist auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall genug verstanden, dass es zwei Strategien gibt und dass die, auf der wir gerade sind, nicht gut ist.
So, was aber offensichtlich alle Leute, die von dem Thema richtig Ahnung haben, entweder nicht wissen oder ignorieren.
Nein, das stimmt nicht. Wie gesagt, es gibt Leute, die das auf dem Schirm haben, aber ich habe das Gefühl, dass Leute, die momentan sag ich mal, mehr oder weniger entscheidungsrelevant sind, dass die das nicht tatsächlich nicht auf dem Schirm haben, aus welchen Gründen auch immer. Also ich würde das auch gerne mal wissen, warum das überhaupt nicht Thema ist, dass was die asiatischen Länder da machen, zum Beispiel im Podcast von Christian Drosten. Das würde mich wirklich interessieren. Also er wischt das immer so weg, so also ich meine, man kann natürlich auch zum Beispiel, das ist zum Beispiel häufig die Begründung tatsächlich, dass gesagt wird, ja, in China, den Zahlen kann man ja nicht trauen. Ne? Mhm. Und ja, okay, I'll give you that. Die Chinesen sind oft auch in ihrer Informationspolitik sehr kritisierenswert. Aber wie gesagt, es gibt halt nicht nur China, sondern es gibt halt auch Südkorea. Und Südkorea ist eine Demokratie. Es gibt auch Hongkong, da gibt es auch Pressefreiheit. Es gibt auch Taiwan.
Das ja, und in Hongkong explodiert es gerade wieder.
Ja?
Ja.
Okay, das ist neu für mich, habe ich nicht mitgekriegt. Aber zum Beispiel Taiwan. Aber man muss dazu sagen, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis bei der ganzen Geschichte. Das sind alle Staaten, die halt auch von SARS betroffen waren. Ne? Also 2003, 2008, irgendwie sowas. Die haben sozusagen schon eine Epidemie aus China einmal abgekommen und die haben halt vorher bereits eine ganze Menge Strukturen geschaffen, Institutionen, Pläne geschmiedet und so weiter und so fort, um mit so einer Situation umzugehen und besser umzugehen als sozusagen mit SARS. Und das ist natürlich auch ein Informations- und Vorbereitungsvorsprung, den wir im Westen nicht so haben, weil uns SARS nicht so getroffen hat.
Ich weiß nicht. Also ich finde gerade sehr viele Sachen an dieser Diskussion spannend. Also zum Beispiel, ich finde, wie Japan damit umgeht mit dem ganzen Ding. Die sind ja im Wesentlichen so auf dem Standpunkt, oh, wir haben kein Problem. Ja, ihr testet übrigens quasi gar nicht. Ja, wir brauchen nicht zu testen. Ich meine, die haben heute die olympische Flamme rübergebracht und haben die angezündet in ich weiß nicht mal wo in Japan, wo die Olympischen Spiele sein sollen.
Aber das ist ja auch irgendwie mit dem ältesten Durchschnittsalter der Welt.
Und jetzt gibt es Theorien, dass die das runterspielen. Es gibt Theorien, dass die dass sie einfach lügen, dass sie es nicht wissen wollen. Wie viel ihre realen Zahlen sind. Es gibt Theorien, dass es möglicherweise an der Kultur liegt. Es liegt vielleicht daran, dass sie eben mit SARS und sowas schon massive Erfahrungen gemacht haben und darum eben eine andere Hygienekultur entwickelt haben und solche Sachen. Das ist das, was ich jetzt so zu dem Thema bisher mit meinem laienhaften nebenbei hin und wieder mal irgendwie was lesen so mitbekommen habe. Und das finde ich, aber ich weiß nicht, was in Japan abläuft. Und so bald werden wir es wahrscheinlich auch nicht rauskriegen. Und das finde ich. Und ich finde zum Beispiel so dieses, warum ist das, also darüber wollte ich heute eigentlich zum Beispiel gerne reden, ob man mal versuchen könnte zum Beispiel das auf der Straße Offentragende von Masken, also dass man auf die Straße geht und eine Maske trägt, was ja in asiatischen Ländern absolut Standard zu sein scheint. Du weißt das im Zweifel besser als ich. Und hier
total,
aber…
Das war übrigens auch total zu merken, ne, wenn du irgendwie… Je weiter östlich du fliegst, also ich bin ja so bei Doha geflogen, ne?
Ja.
Also es ist halt so, du kommst halt, also beim Hinflug war es so, ich kam sozusagen in Tegel an und da hat keiner eine Maske getragen.
Ja.
Flugzeug, also dann im Flugzeug dann schon, ne? Also so Leute, die dann halt nach Doha geflogen sind, da waren dann so die ersten Masken. Von Doha dann nach Bali, da war dann halt schon viel, viel mehr Masken drin, ne? Und auch auf Bali sind dann halt auch recht viele mit Masken unterwegs und so. Und dann wieder umgekehrt. Tatsächlich war es aber jetzt tatsächlich so, dass diesmal auf allen Flügen bis nach Berlin rein es Leute mit Masken gab, auch weiße, deutsche und so weiter und so fort. So, weil da halt dann tatsächlich schon der Paniklevel auf einem anderen Niveau war. Ich habe dann ja auch eine Maske getragen.
Na, vielleicht, weil auch eine Normalisierung einsetzt, weil du einfach so viele Leute mit Masken gesehen hast in den letzten Tagen und dann für dich, ja, dann machst du es halt auch. Also das ist ja, ich meine, das ist…
Aber genau, das ist aber auch, man muss sagen, in Asien ist es halt aber auch schon vor Corona so gewesen.
Ja,
also wenn du, ich war ja letztes Jahr war ich dann in Bangkok und so, da laufen halt auch viele Leute mit Masken rum, ne? Und in China und so überall.
Ja. Ja, also das ist, und hier habe ich bisher zwei Leute mit Masken auf der Straße gesehen. Und ich selber trage auch, ich wollte mir gestern, als ich das Kind da abgegeben habe, wollte ich mir eigentlich eine aufsetzen und habe es dann vergessen, schlicht und ergreifend. Und ich frage mich, ob man das nicht auch zu einem Ding machen könnte hier, dass man halt einfach
Was ist ein gutes Beispiel?
Auch als Symbol, es ist, also so halt als Symbol für auch ich mache was, also
ich
nehme es ernst und damit dieser, weil bis vorgestern war es ja wirklich so, dass die Straßen ja total weitgehend alltäglich aussahen.
Ja.
Und dass man das den Leuten irgendwie nicht angesehen haben und dass man irgendwie auch, ich fand das damals zum Beispiel auch in Kalifornien, fand ich das so krass, da sind wir ja, als diese Feuer waren, ein bisschen erinnert mich das Ganze daran. Und du erlebst ja auch hier so, ich war heute einkaufen und du siehst den Verkäufern ja regelrecht an,
ignorieren sie das total und tun so, als ob nichts wäre, oder nehmen sie das ernst? Und da war halt, und die meisten Verkäufer haben es ernst genommen, und dann kam halt irgendwie eine an, baute sich so quasi neben mir aus und fing an, mit ihrem Kollegen zu erzählen, anstatt sich einfach mal irgendwie einen Meter weiterzustellen oder sowas. Und die hat das offensichtlich gezielt ignoriert. Und ja, ich habe das Diana erzählt, und hast du angequatscht? Hast du was gesagt? Also einfach auch dann so ein, und das habe ich, nee, habe ich nicht gemacht. Und weil ich immer noch in dem Modus bin, ob ich nicht auch nur total übertreibe. Also ich probiere das alles, oder ich nehme das alles ernst, soweit wie es geht. Und wir haben keinerlei sozialen, oder fast keinerlei sozialen Veranstaltungen mehr. Wir haben keine Freunde da, wir haben keinen, wir gehen nur raus, wenn es nötig ist, etc. pp. Und aber ich weiß, dass sehr viele Leute in diesem Land das einfach komplett ignorieren und einfach weitermachen, als ob nichts passiert wäre. Und da muss man natürlich auch irgendwann anfangen, dann, wenn man glaubt, dass es was bringt, sozialen Druck aufzubauen. Und und so ein paar Masken da in den Alltag zu tragen, fände ich da eigentlich vielleicht eine ganz coole Sache. Dazu hat sich ja zum Beispiel hier Drosten auch geäußert, wie ich fand, ganz, ganz interessant. Nämlich, dass er gesagt hat, ja, das wäre schon besser, aber der Mehrwert im Vergleich zu dem, was man investieren müsste, also nicht an finanziellen Sachen, sondern an öffentliche Informationsfläche, hey, ihr müsst jetzt alle Masken tragen, dann müssen die Leute ja auch in die Masken rankommen und so weiter und so fort. Und das muss man ja erstmal bewegen, das ist zu viel Aufwand für zu wenig Ergebnis. Und das klingt mir irgendwie, ich weiß nicht, ob ich damit zwangsläufig übereinstimme, aber das klingt, ja, okay, ist ein Grund. Und
das, ich finde diese Maskendiskussion auch super spannend, vor allem, weil es halt auch diese kulturellen Unterschiede ist, weil tatsächlich sind, wenn du jetzt zum Beispiel chinesische Wissenschaftler und so weiter und so fort fragst, die sagen, Masken sind absolut essentiell. So,
yeah.
Das Tragen der Masken in der Öffentlichkeit halten sie für einen ganz, ganz wesentlichen Faktor, den Virus einzudämmen. Während in Deutschland die Experten sozusagen sind sozusagen dort auch total unterschiedlich.
Ja. Yeah.
Wobei ich habe immer das Gefühl tatsächlich, dass in Deutschland und im Westen insgesamt die Diskussion auch deswegen anders geführt wird, weil sie berechtigterweise Angst davor haben, dass das Klinikpersonal halt keine Masken bekommt. Ne?
Ja, klar.
Weil wir halt viel, viel weniger haben hier.
Genau.
Und die Kapazitäten auch nicht so schnell hochgefahren werden konnten. Also in den USA ist ja ganz krass, da haben die irgendwie teilweise im Johns Hopkins hat das irgendwie getwittert, dass sie irgendwie, keine Ahnung, nur noch für eine Woche Masken haben oder so.
Ja.
Und
in Italien
also
ist
das
heute
heißt,
ein Arzt gestorben, der vor ein paar Tagen noch darauf hingewiesen hat, dass sie keine Handschuhe mehr haben, um die Patienten zu behandeln. Und jetzt ist er, Und in dem Zusammenhang verstehe ich dann zu sagen, hey Leute, erzählt jetzt nicht überall rum, ihr sollt Masken kaufen, weil die Krankenhäuser brauchen die gerade dringender. Und das ist ein Grund, das ist ein Argument, was ich sehe. Dass das, ja, okay, da habt ihr vielleicht.
Total, total. Aber ganz ehrlich, ich halte das aber auch einfach für eine katastrophale Fehlallokation von Ressourcen, wenn wir da so ein Shortage haben, ehrlich gesagt. Weil ich meine, es ist nicht schwer, solche Masken herzustellen. Es ist nicht schwer irgendwie, ich meine, wir sind ein fucking Industrieland, ja?
Ja.
Wir haben das ganze Land steht voller Maschinen. Warum kriegen wir es nicht hin, irgendwie wie die Asiaten halt mal eben schnell Millionen von Masken zu produzieren?
Weil die schon vorher einen gigantisch höheren Bedarf an Masken hatten. Weil die meisten
Leute. Die
hatten
Vorteil, keine Frage. Aber trotzdem, wir hatten jetzt wirklich viele Wochen Zeit, uns darauf vorzubereiten.
Ich weiß nicht, wie viel Aufwand es ist, solche Masken herzustellen. Ich weiß nicht, wie viel Aufwand es ist, solche Masken dann in die Geschäfte zu bringen, unter die Leute zu bringen, dann eine Informationskampagne zu starten, dass jetzt alle Masken tragen sollen, alle diese dann halt darauf hoffen, dass die Leute, dass irgendwie irgendwelche Influencer überreden, dass sie doch Masken tragen sollen, damit die jungen Leute anfangen, auch Masken zu tragen, in der Hoffnung, dass es dann
also
auch funktioniert.
Also ich glaube, am Demand liegt es nicht. Der Demand ist da.
Also wie gesagt, ich sehe auf der Straße sehe ich
das Problem.
Praktisch niemanden, der eine Maske trägt. Insofern scheint der Demand sich gerade noch ziemlich in Grenzen zu halten. Weil
der Demand ist auf jeden Fall größer als das Angebot. Das ist halt das Problem momentan. Und ich glaube, klar.
Ja, also wie gesagt, im Augenblick wird da auch eine Menge von in den Krankenhäusern gebraucht und so weiter. Und
Und ich glaube, das ist, also ich meine, Trigema hat ja heute irgendwie mit viel Tara aufgehört, dass sie jetzt auf die Produktion von Masken umsteigen und so weiter und so fort, was vielleicht ein Marketing-Gag ist oder vielleicht auch eine gute Idee, ich weiß es nicht. Aber ich sehe das, also ich finde das Argument, ja, Masken, also das ist ja das, was Drosten gesagt hat, ja, Masken wären gut, und er hat gesagt, ja, auf jeden Fall wären die gut. Er hat jetzt nicht gesagt, die wären essentiell, aber er hat gesagt, ja, die wären sehr gut, und im Krankenhaus sind sie essentiell, da sind sie auch zum Schutz des Personals essentiell, und aber darüber hinaus sind sie auch gut. Und er hat auch explizit gesagt, weil ja so oft viel rumgeht, ja, die Masken funktionieren ja nicht, und er hat gesagt, naja, auch ein drumgewickelter Schal hilft im Zweifelsfall. Und also das hat er ja, und wenn man, und dass man durchaus anfangen soll, oder also nicht, dass man damit anfangen soll, aber wenn man dass man sich durchaus seine Masken selber nähen kann oder sowas, wenn man daran, also das ist ja nicht so, dass er gesagt hätte, nee, das braucht man nicht, sondern er hat gesagt, ja, das wäre schon geil, wenn wir das hätten, aber wir haben es gerade nicht. Und das gerade hochzufahren und auf die Bevölkerung zu übertragen, wäre ein größeres Problem, also wäre den Aufwand nicht wert. Weil wir müssten dafür andere Sachen sein lassen. Und
das finde ich ganz ehrlich, das ist wieder ein typisches Beispiel für Drostens Asien, die sind sowieso ganz anders drauf, Haltung, so ganz ehrlich.
Aber du siehst doch auf der Straße, dass niemand eine Maske aufhat. Ich meine, du hast es gerade selber beschrieben.
Weil es ihnen auch von allen ausgeredet wird, ganz ehrlich.
Wer redet es denn aus?
In Drosten zum Beispiel. Also jedenfalls, okay, in der letzten Folge hat er es relativiert, aber vorher hat er es auch mal gesagt. Nein, das bringt überhaupt nichts, bla bla bla. Und ich sehe da wirklich ein strukturelles Problem, ganz ehrlich, im Diskurs.
Also das ist. Also ich höre diesen Podcast jetzt erst seit wenigen Folgen. Du hast da definitiv, also ich habe in den letzten Wochen davon nichts gehört. Ich habe jetzt erst tatsächlich letzten Sonntag oder also quasi, ich glaube, die vom letzten Freitag ist die erste, die ich zu dem Thema gehört habe. Und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht vor, da noch rückwärts zu hören, weil das bringt mich, glaube ich, noch mehr durcheinander, weil ich dann quasi anfange, lange veraltetes Wissen als neues Wissen abzuspeichern und so weiter und so weiter und so fort.
Das ist nicht gut.
Insofern werde ich das jetzt auch nicht irgendwie rückwirkend anhören. Also was mein Bild immer davon war, von diesen Masken ist, und das finde ich eigentlich, ist eine positive Botschaft, die man in die Leute tragen sollte, die ich nicht negativ finde. Eine Maske bringt für den Träger nichts, sondern ist ein Schutz für seine Umwelt. Also wenn ich schon infiziert bin, schütze ich damit meine Umwelt, wenn ich eine Maske trage. Und das hat er jetzt in dem letzten Podcast, hat er das insofern relativiert, dass er gesagt hat, bei Krankenhauspersonal ist es anders. Für die ist es auch ein aktiver Schutz. Und ich so, wieso das denn? Und dann hat das erklärt. Der Grund dafür ist, weil im Krankenhaus sind halt so viele Viren in der Luft und halt du die Wahrscheinlichkeit, dass du von jemandem angespuckt wirst oder dir halt feuchte Aussprache und die Konzentration da so hoch ist, dass du sollst deinen Rachen da schützen, dass da nicht zu viele, dass da nicht nach Möglichkeit nichts reinkommt. Aber für uns im Alltag ist es halt das Risiko halt, dass wir die irgendwie, dass uns jemand die direkt in den Mund spuckt, halt zum Glück nach wie vor so verschwindend gering, dass es da eigentlich nicht so wahnsinnig viel bringt. Aber wenn man selber hat und halt sozusagen dann nicht jemand anders anspuckt und dann irgendwelche Sachen an der Wand anspuckt oder sowas, dafür ist es dann wiederum gut. Also
genau,
dann,
das ist ja der Punkt.
Und das ist das, was er sagt. Vielleicht hat er es vorher mal anders gesagt, aber...
Ja, genau, also er hat sich da auch relativiert. Also wie gesagt, vorher hat er halt sozusagen davon total abgeraten. Ja. Und ja, jedenfalls, was ich sagen würde, ist halt, der Punkt ist ja auch erstmal egal. Wenn die Leute die Maske tragen, um sich selbst zu schützen, dann ist der Effekt trotzdem der gleiche, wenn sie nämlich zum Beispiel Covid-19 haben, ohne es zu merken, was ja das Problem ist, dass halt viele Leute es gar nicht merken, dann hilft die Maske auch, das nicht zu spreaden halt einfach, ne? Und also
trägst
klar,
du denn eine Maske?
Wir haben halt ein Shortage an Masken, wir haben zu wenig und das ist ein Problem, aber grundsätzlich wäre eine Kultur des Maskentragens, wenn wir die Ressourcen dafür hätten, durchaus eine sehr, sehr gute Form von Prävention.
Ja, ohne Frage. Und vielleicht sollte man das tatsächlich mal als Kultur einführen. Vielleicht, ich frage mich auch bei sowas, also wir werden hoffentlich diese Epidemie werden wir überstehen, aber die nächste steht vor der Tür.
im Zweifelsfall, also oder steht nicht vor der Tür, aber wird kommen. Das ist ja fraglos und ich glaube, wir müssen uns als Weltgemeinschaft Gedanken darüber machen, wie wir in Zukunft damit umgehen und darauf besser vorbereitet sind als bei diesem Mal, weil ja, da hätte einiges definitiv besser vorgehen können. Und ich finde, dass jeder weiß, dass eine Maske im Zweifelsfall was Gutes ist und wofür eine Maske gut ist und dass die Bevölkerung das weiß und dass hoffentlich auch jeder eine irgendwie hat. Oder zumindest, dass genügend da sind, und um sie im Zweifelsfall schnell auszuliefern oder sowas, fände ich eigentlich gut. Und ich finde, so im Winter, so zur Grippezeit, wäre es vielleicht sowieso nicht ganz verkehrt, einfach, dass jeder immer mit einer Maske rumrennt und oder das halt die Mehrheit der Leute. Und in Asien, das finde ich ja immer wieder ganz cool, da gibt's ja auch da sind das ja auch nicht alles diese weißen Arztmasken, sondern sind das ja dann auch irgendwelche quasi die Kleidungsstücke sind, die man halt trägt wie ein Schal oder sowas. Und die dementsprechend auch an den persönlichen Geschmack angepasst sind. Und
das hat man auch gesehen, so bestimmte asiatische Menschen hatten dann auch immer sozusagen wirklich so Designer.
Genau.
Masken dann.
Und was ich hier, das stimmt nicht, ich habe gesagt, ich habe nur zwei Leute mit Maske gesehen, die beiden waren mit tatsächlich so weißen Masken, aber ich habe einen, habe ich noch gesehen, das war ein Motorradfahrer, der hatte halt so eine Motorradfahrermaske auf. Und ich nehme mal an, der Grund dafür wird gewesen sein, hey, die hat er noch gehabt und die passt ja auch irgendwie zu ihrem Outfit. Und die hat aber und darum hat er sie halt aufgesetzt, was ja auch total Sinn macht, was eine gute Sache ist. Und schätze ich mal. Und ja, und ich finde, sowas könnte man, und wenn du eine Maske brauchst, ich kann dir gerne einen Briefumschlag stecken und dir zuschicken. Ich habe hier noch, die taugen zwar nicht viel, das sind irgendwelche, ich weiß auch nicht, wofür die gut sind. Das sind halt so irgendwie, hat meine Mutter jetzt vorbeigebracht, so eine Box Masken. Das sind definitiv nicht die höchstbesten Masken, aber auf jeden Fall ist es so, man spuckt niemanden mehr an, falls man's schon hat. Und ich fand das damals, wie gesagt, in Kalifornien fand ich das so krass, als hier dieses Paradise hieß es, ne, abgebrannt ist und dann ja die Luft in San Francisco für ein paar Tage oder ein paar Wochen so katastrophal schlecht war. Und wie man so dieses Nebeneinander hatte, wie es so mehr geworden sind, Leute, die diese Masken getragen hat, da hat man es tatsächlich natürlich zu seinem persönlichen Schutz getragen. Hat nichts geholfen, wenn man nichts ausgeatmet hat. Und wie halt einige Leute, also ich habe in einem Uber gesessen oder in einem Lyft mit, ist das gleiche, andere Firma, und das war so ein Share-Lift, also wo halt mehrere Leute drinne sitzen, kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Ja, früher es gab mal eine Zeit, da sind Menschen gemeinsam im Auto gefahren, obwohl sie nicht dieselbe Krankheit hatten. Und Leute in diesem Auto hatten Masken auf, während der Fahrer noch ganz selbstverständlich das Schiebedach oben offen hatte. Und das, finde ich, ist so eine Situation, die man auch hier bis zu einem gewissen Grad sieht. Also wie dieses soziale Neu-Ausverhandeln. Ich habe das neulich, war ich noch mit Kolja, habe ich noch ein, haben wir noch ein Eis gegessen bei einem Eisladen. Und als wir hingekommen sind, haben die Leute brav noch den Abstand eingehalten. Und wir standen dann halt eine Weile neben dem Laden. Und ein bisschen weiter weg und ich konnte das halt noch sehen, weil Kolja da sein Eis gegessen hat. Und dann konnte man halt beobachten, wie diese schön weit auseinanderstehende Schlange in sich zusammengebrochen ist und die Leute doch wieder ganz dicht beieinander standen. Und inzwischen haben sie bei dem gleichen Eisladen das auch, haben sie tatsächlich außen, also das sehe ich in den Geschäften, dass die jetzt auf dem Boden so Aufkleber haben mit den 1,5-Meter-Marken und sowas. Und das haben sie bei den Geschäften auch auf den Boden gesprüht und so. Und das finde ich gerade spannend, das zu sehen, wie da halt diese sozialen Normen, die alten Normen doch wieder durchkommen und so. Und das ist, und das ist eigentlich jeder weiß. Und das ist halt auch eine Übungssache und die brauchen ein paar Tage. Und das finde ich gerade hochinteressant, das zu sehen. Und ich glaube, die Masken werden noch kommen. Dass die Leute die tragen. Und insofern, ja, ich nehme jetzt vor, das selber da mit voranzugehen und einer der Vorreiter zu sein. Und auch wenn ich mich lächerlich mache, es wäre nicht das erste Mal in meinem Leben. I'm used to it. Und das finde ich, das finde ich gerade die wesentlich. Ich finde übrigens die deutsche, ich habe viel gemeckert, Diana kann ein Lied davon singen, hier über das ganze Vorgehen. Und ich finde so diese Bräsigkeit der also ich habe auf Twitter auch so eine Geschichte gelesen von einer, die halt, es gab ja, dass man jetzt seinen Krankenschein auch beantragen kann, wenn man Erkältungssymptome hat, dann kann man das telefonisch machen. Und von einer, die dann halt beim Arzt angerufen hat, nee, wir machen da nicht mit. Wir machen den Scheiß nicht.
Hm.
Und so, also denkst du, ihr seid eine fucking Arztpraxis. Ihr solltet da ganz weit vorne dabei sein. Und dass das dann halt nicht passiert. Und ich finde, meine Befürchtung ist auch gigantisch, dass hier der Informationsaustausch unter den Arztpraxen ganz katastrophal ist. Und wenn die jeden Tag einen Fax bekommen, dass das schon fast Hightech ist. Und gerade in Zeiten, in denen schnelle Information vielleicht auch super wichtig wäre und auch einfacher sind und vielleicht auch erstmal irrelevante Informationen zu sammeln oder sowas, vielleicht erstmal eine gute Sache wäre. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch total kontraproduktiv, weiß man nicht. Oder weiß ich nicht. Aber inzwischen habe ich doch das Gefühl, dass sich das zumindest hier in Deutschland, also dass sich alle drauf einst, also dass sich alle der Tatsache langsam bewusst sind, der Einschlag wird kommen. Anfangen vielleicht zu spät, vielleicht total aussichtslos, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber zu versuchen, die Kapazitäten zu schaffen, eben indem mehr Krankenhäuser gebaut werden und so. Und ich fand diese Merkel-Rede, hast du die gesehen? Die fand ich sehr, also die fand ich, das war für mich so reines Dystopia. Also das war für mich now shit gets real. So richtig, richtig.
Ja, das kann sie, ne? Also vor allem gerade, weil sie sich so selten so unverblümt ausdrückt, ist,
weil's auch so
wenn
trocken
sie das
war.
Dann mal tut, merkt man, okay, jetzt müssen wir es ernst nehmen. Also
ja, das
auch,
war auch
sehr gut geschrieben. Das war auch sehr, sehr gut geschrieben.
Ja.
So, es ist ernst, bitte nehmen Sie es ernst. Wow.
Ja, und es wirkte wie so eine, als ob man so einen ZDF-Fernsehfilm über irgendeine Epidemie, weil auch so, ja, vor einer Woche hätten sie, also weil sie es auch so dieses nochmal erklären, vor einer Woche hätten sie sich noch nicht vorstellen können, dass plötzlich alle Schulen und alle Kindergärten geschlossen sind und niemand ja, und sowas so weiter.
Ich glaube, das geht für sie genauso. Ich glaube,
ja,
sie
ja.
hat das auch nicht. Das ist, was ich meine. Ich glaube wirklich, dass es uns alle kalt erwischt hat und dass wir, ich habe das auf Twitter mal so formuliert, dass die Ausbreitung der Epidemie sich ein Battle liefert mit der Ausweitung unserer politischen Vorstellungskraft.
Ja, das habe ich gelesen. Das habe ich ehrlich gesagt nur so halb verstanden. Aber es ist, also mich hat es definitiv kalt erwischt. Wie gesagt, das ist, und ich rechne da mit einigen Known Unknowns. Also ich gehe davon aus, dass da noch was kommen wird, von dem ich jetzt noch gar nicht weiß, dass ich damit, ich rechne mit etwas,
klar,
mit dem ich
war
nicht gerechnet
ja auch
hätte.
So.
Genau, also langsam kommt man mal in den Zustand, wo man weiß, also mittlerweile bin ich überrascht, wenn ich morgens irgendwie aufwache und keine gigantische Hiobsbotschaft da ist, was jetzt in den letzten beiden Tagen so halbwegs gegeben war. Heute Nachmittag war dann nochmal so, dass plötzlich dieses reinkam, dass plötzlich ein Haufen Bundesländer Ausgangssperre haben. Aber so als das letzten Donnerstag oder Freitag, als man da so richtig diesen Quicksand-Moment hatte, so dieses, dass der Boden unter den Füßen langsam wegrutscht, das hatte ich jetzt die letzten Tage über nicht. Aber ich gehe davon aus, dass das nochmal kommen wird.
Ja, das ist vielleicht ganz interessant, weil ich hatte das natürlich, mir ging das natürlich auch so. Und für mich ist dann halt immer, das ist dann für mich immer die Motivation, mich da so reinzuwühlen, weißt du?
Irgendwie ja, dafür hatte ich nicht die Zeit.
Ja, klar, natürlich, das ist auch verständlich mit dem Kind und so, das ist etc. Aber bei mir ist dann halt, wird das dann so
ja,
eine
Motivation. Ja,
und was ich dann halt, wo ich dann halt immer wieder darauf gestoßen ist halt, dass diese Dinge ja zwar total krass einen kalt erwischen, aber dass dieses kalt erwischen ja wiederum ein System hat und dieses System liegt eben in der Exponentialfunktion.
Klar.
Einfach. Also, weil die Exponentialfunktion halt einfach, selbst wenn du dich damit schon häufig beschäftigt hast. Ich habe mich sehr häufig schon mit Exponentialfunktionen beschäftigt.
Klar.
Wann immer es darum geht, zum Beispiel um irgendwie Netzwerkeffekte oder sowas, da arbeite ich schon sehr lange dran. Aber wenn man das so am eigenen Leib erspürt, ja, dann ist das nochmal irgendwie was ganz anderes. Aber auf jeden Fall, was mich dann, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich mich dann halt in diese Sache da so rein nörde, weil ich dann weil ich merke, okay, es ist ein Numbers Game, ja, und
yeah.
Wenn man das Numbers Game einfach mal spielt und wenn man einfach es mal durchrechnet, also das ist halt, dann wird man vielleicht nicht mehr so überrascht, ja.
Aber wenn es ein Numbers Game ist und das Numbers Game ist für mich halt, dass im Augenblick ist es so, dass, ich weiß nicht, wie es im Augenblick ist, aber quasi wenn es uncontained ist, wenn man nichts macht, dann infiziert jeder Corona-Patient 2 bis 3 weitere Patienten und dadurch kommt halt diese gigantische Kurve, irgendwie bei 2 bis 3 war diese wie heißt diese, R0? R0
wird es ausgesprochen.
R0, okay. Also dieser Faktor und diesen Wert muss man unter 1 kriegen. Und da frage ich mich, ob das denn nicht also wie viel muss man da tatsächlich machen, um diesen R0-Faktor unter 1 zu kriegen? Und ich denke mir, also meine Logik dahinter ist halt, in dem Moment, in dem ich, und die ist vielleicht falsch, also wir haben jetzt einen Haufen sozial, also wir haben quasi den, einen Großteil der Bevölkerung fährt nicht mehr mit öffentlichen, also fährt gar nicht mehr zur Arbeit. Ein anderer großer Teil der Bevölkerung fährt nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit. Damit hat man einen Kontaktpunkt genommen. Die Büros sind quasi leer. Damit hat man einen Kontaktpunkt genommen. Man hat die Schulen rausgenommen. Damit hat man einen Kontaktpunkt und Kindergärten einen Kontaktpunkt weggeschafft. Ich finde, man sollte die Restaurants noch für, also dass Restaurants nicht mehr, keine Sitzplätze mehr haben dürfen und auch Biergärten und sowas. Das sollte man auf jeden Fall noch machen. Warum das bisher so zögerlich angegangen ist, verstehe ich nicht so richtig. Aber irgendwann hat man doch relativ schnell, also früher habe ich, was weiß ich was, im Laufe eines Tages bin ich vielleicht mit 10, 15 Leuten so nahe gekommen, dass sie mich hätten anstecken können. Und im Augenblick sind es vielleicht noch 1, 2 Personen.
Mhm.
Habe ich damit nicht schon das Numbers Game geschlagen, wenn das jeder so macht?
Ja, das ist die Frage. Ich meine, okay, also was man natürlich vielleicht nochmal sagen muss, ist, dass wir mit dem Social Distancing noch erst angefangen haben und
genau.
Die Effekte wahrscheinlich noch, die realen Effekte muss man noch abwarten.
Genau.
Was ich auch interessant fand, es gab diesen, hatte ich auch getwittert, diesen New York Times Reporter, China-Korrespondent, der bei Rachel Maddow in der Sendung saß und aus China berichtet hatte. Und er hat da unter anderem berichtet, dass halt zum Beispiel dieses Quarantäne in Familien, dass das in China nicht gemacht wird. Ne? Also wenn du Verdacht auf Corona hast, noch bevor du getestet wirst, ja, wirst du aus deiner Familie rausgezogen.
Ja.
Weil die Chance, dass du deine Familie ansteckst, ist halt wahnsinnig hoch.
Mhm.
Wenn du mit der zusammenhängst, muss man natürlich sagen, die Sozialstruktur ist in China anders. Das heißt, da hast du teilweise wirklich Großfamilien, die zusammen wohnen und so. Ne? Das ist nochmal was anderes. Also klar, muss man auch mal dazu sagen. So leben wir ja hier gar nicht. Aber auf jeden Fall, aber das ist halt nochmal ein ganz crucial Faktor, den er nochmal benannt hat auch. Ne? Also, dass halt die auch darauf achten, dass eben nicht die Leute dann irgendwie in ihren Haushalten den Scheiß spreaden.
Ja, klar. Also, ich meine, dass man da mehr machen kann, das ist gar keine Frage. Und die Frage ist, ab wann macht man genug? Und das ist, also ich habe mir heute zum Beispiel von diesem Robert-Koch-Institut, habe ich mir dieses Dashboard mal angeguckt und jetzt bin ich halt an dem Punkt, dass ich irgendwas ruminterpretiere, von dem ich eigentlich nicht wirklich viel Ahnung habe. Aber ich habe mich mal durch die Zahl der neuen Covid-19-Fälle pro Tag durchgeklickt für die einzelnen Bundesländer und ich sehe, dass das gerade für alle Bundesländer, die ich jetzt gerade so durchklicke, dass die aktuellen Zahlen, also dass die Zahlen für den 19. März durch die Bank weg teilweise knapp, teilweise deutlich niedriger sind. Ah, Schleswig-Holstein nicht, da sind sie gestiegen. Aber als die Zahlen der Vortage. Und
Thüringen auch nicht. Thüringen sind sie auch gestiegen. So, aber das sind, Saarland sind sie identisch geblieben. Und Bremen sind sie ganz gewaltig gestiegen an dem einen Tag. Das war's. Drei Bundesländer sind sie gestiegen, gewaltig die Zahlen. Einem Land sind sie identisch geblieben im Saarland und ansonsten sind sie ein bisschen gefallen bis deutlich gefallen. Das kann natürlich daran liegen, dass wohl die Zahlen teilweise auch noch nicht vollständig sind, weil die halt noch nicht von allen verfügbar sind und so weiter und so fort.
Man muss auch sagen, dass die Zahlen natürlich die Tests sind und die Testergebnisse sind ja nicht in Echtzeit verfügbar. Das heißt,
genau,
oft die Tests von mehreren Tagen.
Genau. Und aber wenn man jetzt sagt, naja, sowas wie halt Schulen dicht machen und so weiter, das braucht halt ein paar Tage, bis es wirklich durchschlägt. Und darum vielleicht sind wir ja schon an dem Punkt, dass es weniger werden. Das heißt noch nicht, dass wir an dem Punkt sind, dass es alles gut wird. Aber vielleicht haben wir ja zumindest dieses R-Not gedreht, was schon mal die halbe Miete wäre. Weil
ja, darum geht es natürlich auch, also bei den ganzen Mitigation-Strategien, auch in dieser, auch in der Imperial Study College, das geht natürlich immer um R-Not, ne? Also,
genau.
Jede Mitigation-Strategie versucht, die R-Not zu reduzieren.
Also wenn dieses
R-Not kleiner 1 ist, zur Verflachung der Kurve führt.
Wenn R-Not kleiner 1 ist, dann hast du kein exponentielles Wachstum mehr.
Genau, beziehungsweise wenn es kleiner 1 ist, dann hast du sogar, dann stirbt sie tendenziell genau über Zeit aus, so, ne? Klar. Wenn eine Person nicht mehr eine weitere Person infiziert.
Genau. Und das sind so die Sachen, ich weiß halt, wir wissen halt, das finde ich ja auch ganz spannend, so, ob den Leuten, die Entscheidung treffen, schon klar geworden ist, dass sie eigentlich noch mit unbekannten Zahlen agieren. Weil, wie du schon richtig, die Symptome müssen ja erstmal auftreten, weil es wird ja relativ selten so ins Blaue hineingetestet. Dann müssen halt die Tests gemacht werden, die müssen positiv wiederkommen, und dann hast du schon mal 3-4 Tage. Und da im Augenblick sich die Zahlen, oder zumindest vor ein paar Tagen noch, alle 2-2,5 Tage verdoppelt haben oder sowas, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass
alle drei bis fünf,
ja, dass die Zahlen, die du, dass die Zahl der bestätigten, aber noch nicht eingepreisten Erkrankungen schon mal doppelt so hoch ist, wie die Zahl, die du gerade vor dir siehst. Und plus dann natürlich nochmal der großen Dunkelziffer, von der du gar keine Ahnung hast, wie sie überhaupt also wie viele Leute rennen da draußen rum, die keinerlei Symptome haben, sich darum niemals auf die Idee gekommen sind, testen zu lassen, oder die halt so wie ich jetzt oder sowas, wo ich sage, ja, es könnte sein, dass ich es habe, vielleicht habe ich aber auch nur eine Erkältung und ich komme ja auch und ich weiß im Augenblick nicht, was schlimmer wäre. Ich weiß nicht, ob es schlimmer wäre, wenn ich zum Arzt gehe und sage, ich habe es vielleicht und dann habe ich es doch nicht.
Auf keinen Fall zum Arzt gehen, das sagen wir immer, erst anrufen.
Ja, okay. Auf jeden Fall diesen Schritt zu gehen, aber das ist vielleicht dieses Dokument, diesen Link, den du da mit diesem Formular, das könnte da hilfreich sein. Und weil mir geht es eigentlich super, aber mir wurde gesagt, dass mindestens 40% der Leute sich eigentlich super fühlen. Und ja, also das halte ich halt für
ging mir übrigens auch so, ne? Ich kam auch so krank, so leicht angekränkelt wieder aus Bali.
Ja.
Und das war halt auch so ein bisschen das Problem. Ich habe mich auch so ein bisschen angesteckt. Es war aber, glaube ich, einfach eine ganz normale Erkältungsgeschichte.
Ja.
Also ich bin mir sehr sicher, dass es eine Erkältungsgeschichte ist. Aber das Problem ist halt, man weiß es immer nicht so hundertprozentig, ne? Und als ich noch wiederkam, hatte ich auch noch so ein bisschen so leicht irgendwie Hals, hat ein bisschen wehgetan und so ein bisschen gehustet habe ich auch. Und ich habe jetzt auch, das war auch ein Grund, warum ich mich jetzt irgendwie erstmal in Selbstquarantäne begeben habe. Mhm. Irgendwie, weil ich dachte, okay, also wer weiß, ne, irgendwie.
Ja.
Also ich glaube, ich habe es nicht, also meine Symptome waren jetzt nicht sehr typisch, jedenfalls von allem, was ich so gelesen habe. Aber ja.
Also mein Eindruck ist, dass es eigentlich fast die typischen Symptome nicht so richtig gibt. Also Halskratzen habe ich so bisher als ein Symptom gehört, was sich bisher so durchgezogen hat. Am Anfang war es ja immer noch dieses, also da bin ich mal so eine Liste, da gab es am Anfang so Vergleichsgrafiken, wo so normale Symptome, also Symptome einer normalen Grippe und Symptome einer von Corona oder Covid-19. Und da stand dann auch immer so Prozentwerte dran bei Covid, also tritt eher selten auf, tritt eher gar nicht auf. Und dann, ja, aber im Endeffekt sagt ihr, die Symptome können identisch sein. Und für den Laien. Und vielleicht sind, hoffentlich sind da inzwischen die Tests besser geworden. Oder diese Checklisten. Das wollte ich mal wieder gucken. Aber ich habe halt schon lange keine mehr gesehen. Und ja, das ist, ich find's gerade schwer, damit umzugehen. Ich find's merkwürdig, weil das ist irre. Guck mal, jeder von uns sitzt jetzt, also Kolja darf jetzt 5 Wochen insgesamt, wird er nicht in den Kindergarten gehen. Und wir können davon ausgehen, dass er mindestens die Hälfte der Zeit davon absolut zu Unrecht nicht in den Kindergarten gehen darf. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 100% der Zeit. Wir können, es wäre uns natürlich total geholfen, wenn wir Kolja gerade bei meinen Eltern abliefern könnten. Und gerade wenn ich dann wieder anfange zu arbeiten. Aber das geht halt nicht. Weil er
Risikogruppe, ne?
Ja, klar. Weil er möglicherweise eine Krankheit hat und wir werden möglicherweise auch in absehbarer Zeit nicht erfahren. Hatte er diese Krankheit? Hat er sie gerade? Hat er sie nie gehabt? Und er ist nur in einer von diesen 3 Phasen davon eine Gefahr für eine potenzielle Gefahr für meine Eltern. Und diese Phase dauert noch am kürzesten, aber wir wissen es halt nicht. Und wir wissen halt, und das ist, ich war am Sonntag, wie gesagt, war ich bei meinen Eltern da draußen und habe da das Auto abgeholt und ich bin nicht mal reingegangen. Und es war, meine Eltern gehen damit eigentlich sehr sachlich um. Also sind jetzt zum Glück nicht, sind keine Leute, also ich habe ja so wirklich so Horrorstories gehört von Leuten, die sich einfach weigern zu akzeptieren und sowas. Dazu gehören meine Eltern jetzt Gott sei Dank nicht, aber ich hatte das Gefühl am Sonntag, als ich dann halt immer, weißt du, mein Vater kam dann irgendwie, also ich habe dann halt gesagt, ich bin da noch einen Fahrradträger mit, damit man halt im Zweifelsfall Fahrrad hinten drauf, irgendwo nach Brandenburg fahren, da mal eine Stunde raus, einfach Luft kriegen. Und er stellte sich halt immer direkt neben mich und ich ging halt immer wieder einen Schritt weg. Und er war halt, und das war halt so ein, und er wusste natürlich was, und dann hat er mich so an, ja, soll man das jetzt die nächsten 1,5 Jahre machen oder was? Und ja, was soll ich denn? Ich weiß doch auch nicht. Aber, ja. Das war echt eine bizarre Situation. Und das ist es halt im Augenblick. Ich weiß doch auch nicht.
Also mein Vater, ich sag mal so, ne, mein Vater ist, ich sag mal so, wenn es so eine Risikogruppen-Olympiade gäbe, okay, mit sozusagen intersektionalen Risikogruppen-Überlagerungen,
ja,
würde mein Vater wirklich auch, der wäre im olympischen Team auf jeden Fall. Also so über 80, Altersdiabetiker mit Herzproblemen, noch halbe Herzleistung, Herzkreislauf sehr, sehr gering, Blutdruckproblem und also du, sozusagen die gesamte Checkliste.
Ja. Yeah.
An Risikogruppen Sachen. Ich bin mir praktisch sicher, dass er das nicht überleben würde, wenn er das kriegen würde.
Ja.
Und ja, die haben aber das den Vorteil, meine Eltern wohnen so ein bisschen weiter raus, irgendwie in der Vorstadt von Hannover und haben dann ein eigenes Haus, ein Auto und gute Versorgungslage. Und meine Mutter kümmert sich sehr, sehr gut, die ist auch noch relativ fit. Ich glaube, meiner Mutter würde ich durchaus total zutrauen, dass sie das überleben würde. Das Problem ist natürlich, wenn sie es kriegt, dann ist trotzdem Holland in Not, weil dann kann mein Vater niemanden versorgen. Mhm. Ne? Beziehungsweise sie würde es sich ja wahrscheinlich am Anfang auch nicht merken und dann würde sie ihn trotzdem anstecken. Und so. Also sie müssen beide halt wahnsinnig aufpassen. Und im Endeffekt, und das ist mir auch erst, als ich in Bali war, irgendwie klar geworden, können die beiden nicht mehr wirklich raus. Bis eine Impfung da ist.
Ja.
Ich glaube, das ist vielleicht nochmal so eine Sache. Also das hatten wir ja schon vorhin so ein bisschen im Eifer des Gefechts angesprochen, aber ich glaube wirklich, dass die Impfung ist wirklich der Game Changer. Wenn wir eine Impfung haben und zumindest irgendwie die Risikogruppen einmal durchimpfen können,
ja.
Dann können wir den ganzen Schnack auch wieder lassen, so, ne? Ganz ehrlich.
Hm.
Dann sind wir safe. Das hat jetzt der Drosten ja auch schon mehrmals angedeutet, dass es halt bereits schon Impfstoffe in der Pipeline sind, die getestet werden müssen. Und er lobbyiert da ja ganz offensichtlich auch schon dafür, halt Testverfahren unbürokratisch abzukürzen.
Mhm.
Also, dass wir vielleicht noch in diesem Jahr eine Corona-Impfung haben. Und das würde, glaube ich, echt eine Menge Druck rausnehmen.
Also der vom Robert-Koch-Institut hat heute Morgen in dieser Presseerklärung gesagt, dass er hofft drauf, dass er nächstes Jahr um die Zeit eine Impfung haben wird. Und ich hoffe mal, dass der nicht sagt, dass der nicht eine Zahl vorlegt. Ich hoffe mal, dass er hofft, dass er die Ende des Jahres hat und dass er das halt einfach noch Luft da drinnen gelassen hat in dem ganzen Ding.
Ja, also man muss doch sagen, dass die Robert-Koch-Leute können nicht ganz so frei und offen sprechen wie zum Beispiel Drosten oder so.
Weil vielleicht war das natürlich auch ein politisches Statement, hey, das geht nur, wenn wir die Checks vereinfachen.
Ja, jedenfalls, das wird auf jeden Fall der Punkt sein, glaube ich, dass wir auf diese Impfungen hinkriegen, dann wird vieles einfacher.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es wird vorher hoffentlich noch ein paar Sachen geben, die es einfacher machen. Es wird bezahlbare Tests geben, die man sich einfach in der Apotheke holen kann und wo man es sehen kann. Es wird hoffentlich es werden Erfahrungswerte geben, wie man Leute vielleicht vorher schon ausfiltert. Also es gibt ja zum Beispiel, im Augenblick gibt es ja diese große Frage, warum ist bei einigen sehr jungen Leuten der Krankheitsverlauf so schwer, wo so offensichtlich keine richtige Antwort existiert. Das kriegt man ja vielleicht irgendwann mal raus.
Da hat ja der Drosten vorgestern irgendwie eine These hingelegt. Die fand ich sehr, sehr plausibel.
Also alles, was der Mann sagt, ist plausibel für mich, weil der hat halt von dem Thema Ahnung, ich nicht, und also von diesem Thema zu dem.
Ja, plausibel in dem Sinne, weil das halt viele Sachen erklären.
Ja, ja, klar. Also. Aber der wird sich schon einen Kopf darum gemacht haben. Also da gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass er das nicht ganz unreflektiert sagt. Was der gesagt hat, ist halt, dass der Unterschied ist, ob man das quasi erstmal in den Hals kriegt und der Körper schon sich mal hochfahren kann und erst dann in die Lunge reingeht, oder ob man gleich so eine Portion abkriegt, die direkt in die Lunge reingeht und man dann quasi die Party direkt losgeht. So jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. Und das kann man ja vielleicht noch identifizieren dann ein bisschen besser und kann das dann vielleicht entweder rauskriegen, warum kriegen die Leute das denn so spontan in die Lunge rein, oder was muss man denn verhindern, wie muss man denn sein Verhalten anpassen, damit das nicht mehr passiert. Es wird
Ich hab einen guten Tipp. Also wenn ihr wollt, dass der Coronavirus nicht vom Rachen in die Lunge geht, dann müsst ihr einfach aufhören zu atmen.
Ja, nee, dann würde das reichen?
Ich glaube schon. Also ich halte Atmen...
Oder geht das noch durch die...
Ziemliche Virenschleuder.
Atmen ist eine ziemliche Virenschleuder, ohne Frage, aber ja,
Und ist auch natürlich ein großer Faktor für CO2, da kommt echt einiges zusammen.
Naja, nicht so ein großer Faktor, wie man glaubt. Da haben wir einige höhere Faktoren. Und,
das stimmt schon, ja.
Und meine Hoffnung ist, dass wir schon, bevor wir irgendwie einen Impfstoff haben, dass wir einen Umgang damit lernen, mit diesem ganzen Ding. Ich finde das gerade irre zu sehen, wie Deutschland da diesen Kulturwandel gerade im Schockzustand durchmacht. So dieses, dass Leute plötzlich Videoconferencing haben und remote arbeiten, dass Podcasts wieder remote gemacht werden, dazu, dass man einfach bei einem Bäcker habe ich heute gesehen, wo dran stand, bitte zahlen Sie doch mit Karte, wenn es geht.
Sowas in Deutschland.
Sowas in Deutschland, ja.
Alter Schwede. Dann ist aber wirklich, dann wissen wir, dass es echt ernst ist.
Wenn, ne? wenn der Deutsche sich, wenn es um Datenschutz versus Gesundheit dann für die Gesundheit entscheidet, dann wissen wir, dass ein Paradigmenwechsel ansteht.
Dann ist es echt schlimm, ja.
Und dass das ein bisschen was, vielleicht setzt es ja tatsächlich noch durch mit diesen Masken, was ja dann das Spreading auch ein bisschen reduzieren würde. Und Eltern fangen mehr an. Was ich zum Beispiel, habe mir so ein Facebook.
Die Masken sind übrigens auch sehr datenschutzfreundlich. Diesen Engel kann man das, glaube ich, gut vermarkten. So, ne?
Du nennst sie einfach nicht Corona-Masken, sondern Datenschutzmasken. Und,
genau. Da ist man vor Facial Recognition auch total sicher.
Ja, das die DSGVO-Maske. Man, hätte man doch vor 3 Jahren oder vor 2, wann war es? Hätte man die ja direkt mit vorschreiben können, dann hätten wir jetzt alle keine Probleme. Dass solche Sachen jetzt relativ schnell reinkommen, dass das ja durchaus auch. Dass wenn das Bewusstsein da ist, dass dieses Problem auftritt, dass man dann auch anders reagiert. Also ich finde das spannend, gerade zu sehen, wie hier die Restaurants sich auf Bestell-, also auf Abholdienste umstellen gerade.
Mhm.
Weil das ja für die auch ja durchaus überlebensrelevant ist, das schnell hinzukriegen.
Das ist die einzige Überlebensstandbein wahrscheinlich gerade für viele.
Ja, also und also die Restaurants, gehe ich fest von aus, die werden hoffentlich bald auch hier geschlossen werden. Weil, also das ist so eine, also ich, wenn ich so durch die Straßen gehe, gibt es halt so ein paar Momente, wo ich mir denke, so, okay, das funktioniert ja schon ganz gut, und ein paar Momente, wo ich mir denke, what the fuck? Und Leute, die vor einem Café sitzen und alle dicht gedrängt nebeneinander sitzen, also das Wetter war halt schön und so, ich verstehe den Impuls total, aber ihn da nicht unterdrücken zu können, das finde ich schon hart. Und sich dann daneben zu setzen. Und dass da auch nicht das Ordnungsamt vorbeikommt und den halt sagt, hey, wir kommen in einer halben Stunde wieder, wenn die Tische und Stühle noch so dicht beieinander stehen, dann gibt es ja irgendwie eine Strafe oder machen wir euch einen Laden dicht oder sowas. Das müsste in solchen Situationen irgendwie einfach gegeben sein. Und da ist noch nicht die Denke da und die Kultur und sowas. Und vielleicht kommt sie langsam. Oder ich glaube, jetzt kommt sie relativ schnell gerade. Und ich wollte gerade noch so ein anderes Beispiel nennen, was ich ganz lustig fand. Und das ist, und da gewöhnt man sich dran. Eben diese nicht zusammenfallenden Schlangen, was ich dir erzählt habe. Das ist halt, da ist es noch passiert an dem Tag, dass die Schlange halt in sich zusammengefallen ist. Aber ich glaube, das wird jetzt, am Montag ist das ausgestanden. Da wissen dann die Leute, ja, wir müssen 1,5 Meter Abstand halten, wenn wir an der Kasse stehen. Und dann ist das halt so. Und dann ist da halt auch irgendwie eine Schutzwand, hoffentlich eine Plexiglaswand vor den Kassierern, und dann bezahlen die Leute hoffentlich häufiger mit Karte, und dann hast du schon mal so einen Kontaktbereich, der ist einfach weg, und der ist dann vielleicht auch für die Zukunft weg. Der kommt dann hoffentlich, das sind dann so Sachen, die dann vielleicht auch mal eingepreist sind.
Was ich noch krass finde, ist ein Thema, das eigentlich total untergeht.
Ja. Kann ich dann ganz kurz noch vorher, apropos Thema untergehen, wollte ich noch, was ich sehr lustig fand, das passt jetzt hier gerade noch in das, was ich erzählt habe, rein, ist, ich habe irgendwie so einen ZDF-Bericht gesehen auf YouTube, wo es darum ging, wo sich irgendwie ein alter Moderator darüber aufgeregt hat, dass die jungen Leute, die gehen alle auf die Sportplätze und machen Sport und gehen raus, anstatt zu Hause einsam vorm Computer zu sitzen. Ich verstehe ja, woher es kommt, aber ich finde es lustig, dass es genau die gegenteilige Argumentation ist, die es noch vor einem Jahr gewesen wäre. Das finde ich so großartig. So, ja.
Okay.
Jetzt kommt ihr mit deinem Thema.
Was ich interessant finde, ich muss es einfach mal aussprechen, wir haben die krasseste Wirtschaftskrise seit den 30er Jahren, ne?
Also, ja.
Des letzten Jahrhunderts. Also die krasseste Wirtschaftskrise, ich weiß nicht, ob wir mittlerweile auch sozusagen schon, ob die schon krasser ist als die 1929. Aber auf jeden Fall die 2008, die haben wir schon komplett hinter uns. Ne?
Yeah.
Also das ist, die haben wir schon voll hinter uns gelassen. Und das sind natürlich dann auch langfristige Geschichten, also langfristige Effekte, die auch bleiben, wenn wir beispielsweise dann eine Impfung haben. Aber das wird natürlich auch nochmal eine ganze Menge Second-Order-Effekte nach sich ziehen. Also so, ich meine, wir haben jetzt schon, glaube ich, eine ganze Menge Leute, die arbeitslos werden. Brechen gerade ganz viele Aufträge weg, also so vor allem so Veranstaltungen natürlich.
Krass, ja, logisch.
Das heißt also, ich muss jetzt auch, also ich habe jetzt momentan, glaube ich, noch nicht das Problem, dass ich wirklich so existenziell bedroht bin, aber ich sag mal so, ich muss jetzt auch sehr, sehr ich muss jetzt sehr, sehr geschickt navigieren. Und andere Leute, vor allem auch, sag ich mal, in meinem Business oder auch in, sag ich mal, allgemeinen Kulturbereich, ja, die sind richtig auch am abkacken. Also wenn du so ein Musiker bist oder wenn du irgendwie Events machst oder wie auch immer, das ist Wahnsinn. Also du bist gerade völlig im Arsch, ne?
Ja. Yeah.
Und das ist auch richtig krass. Also das darf man auch nicht vergessen, dass das Ganze sozusagen auch nochmal so diese zweite Ebene hat, die wir momentan, von der wir momentan hören, die aber auch noch so abstrakt ist, wie Corona noch vor 2 Wochen abstrakt war.
Ja.
Die uns aber genauso hart in den Arsch beißen wird wie Corona.
Es wird noch eine Zeit nach Corona geben und im Augenblick blenden wir die gerade noch aus. Sicherlich auch durchaus berechtigt.
Ja, beziehungsweise das wird uns gleichzeitig, also ich glaube, ganz, wir sind ja noch am Anfang von Corona, ne?
Ja.
Also wir werden irgendwann im April, vielleicht erst im Mai, werden wir wirklich in den Peak geraten. Das kommt ja natürlich auch darauf an, wie weit wir die Kurve verflachen können. Dann verschiebt sich ja auch sozusagen der Peak-Moment ein bisschen immer weiter. Aber auf jeden Fall, der Peak-Moment ist noch lange nicht da. Wir sind noch lange nicht am Peak, ne? Also auch in Deutschland. Und die Wirtschaftskrise, die wird uns, glaube ich, noch während Corona auch noch voll treffen. Also es wird gleichzeitig passieren.
Das passiert ja schon. Und ich meine,
Das passiert ja schon.
Das ist halt, das, was ich vorhin mit in China, können die das noch relativ leicht abfedern, weil das halt, selbst wenn die 100 Millionen Leute wegsperren und die nicht arbeiten lassen, haben die immer noch, sind das nur 10% ihrer Bevölkerung. Bei uns sind hier in Europa sind fast alle davon betroffen. Und da werden halt und
also das ist so krass, das ist wirklich die fucking Welt.
Ja.
Die gesamte Welt. Das haben wir noch nie gehabt, dass die Welt hat geschlossen.
Ja, und das ich glaube auch, dass, also das erwischt ja auch sowieso prekäre oder Jobs, die sowieso jetzt schon immer zu knapsen hatte, noch mehr. Mein Job ist im Augenblick zumindest noch nicht gefährdet. Und ich kann halt, für mich ändert sich ja erstmal gar nicht so wahnsinnig viel. Also außer, dass ich im Augenblick eben gar nicht arbeite, aber ich habe vorher remote gearbeitet. Und ich werde jetzt halt weiter in Remote arbeiten und die Gründe dafür haben sich halt geändert. Und ich glaube, das wird so, wohingegen für wie vielen Restaurants und wie vielen Cafés und wie vielen Clubs, gerade in Berlin, so den letzten Verbliebenen, das endgültig das Genick brechen wird, das werden wir erst sehen. Und wie viele Leute, was weiß ich was, wir lassen hier einmal die Woche normalerweise putzen. Jetzt haben wir sie und wir wissen jetzt nicht, was wir mit der machen sollen, weil wir haben die will gerne kommen und weil sie natürlich auch das Geld braucht, beziehungsweise die ist gemeldet, die hat eine Firma, aber die Firma wird halt auch über kurz oder lang einfach pleite gehen, weil die kann halt ihre Leute nicht mehr bezahlen, wenn sie keine Aufträge mehr hat. Und die haben keine Aufträge mehr, weil teilweise die Leute halt die Jobs absagen und teilweise einfach, die haben halt viele Kneipen und Clubs sauber gemacht und die gibt's halt einfach nicht mehr. Die haben vielleicht final keinen Bedarf mehr an Reinigung. Und das ist, ja, das wird noch, das wird auch die Schere noch weiter aufblasen. Ich meine, für Diana, die arbeitet schon seit 2 Wochen quasi von zu Hause und das ist nicht total leicht, aber das im Großen und Ganzen kriegt sie das schon hin. Aber gerade die Jobs, die sowieso schon von der Digitalisierung betroffen waren,
die werden jetzt nochmal härter betroffen werden, weil es gibt halt nur bestimmte Jobs, die du von zu Hause machen kannst. Und ja, das wird ein großer Spaß werden. Also ich auf der einen Seite habe ich auch da, kneife ich da vor diesem ganzen Problem noch die Augen zu und hoffe einfach, ja, sobald da ein Medikament da ist und sich das oder eben eine Impfung da ist, wird sich das schon wieder alles einspielen. Aber du hast, an dem Punkt stimme ich dir total zu, ohne irgendwelche Zahlen. Ich glaube, das wird alles andere als sportlich werden. Ja, das ist in den USA, rechnen sie wohl laut internen Zahlen mit einer Arbeitslosigkeit von irgendwie um die 20%.
Ja, es sind jetzt schon irgendwie 9% der Jobs weggebrochen oder so.
Und ich meine, die war vorher 3% oder sowas, bis vorletzte Woche.
Ja,
die
war auf einem niedrigen Niveau.
Ja, das ist, und natürlich sind das Leute, natürlich sind es nicht die Google-Angestellten und die Apple-Angestellten, die jetzt, also jedenfalls nicht die gerade ihre Jobs verlieren, sondern es sind mal wieder die in den Restaurants arbeiten, die Service-Jobs machen, die eh schon schlecht bezahlten Jobs machen. Und in den USA wird das...
Vor allem die Kulturbranche ganz, ganz stark, ne?
Ja.
Ich finde das ja, was ich ja interessant finde, ist, dass...
Ich ja irre finde, dass Taxis noch durch die Gegend fahren dürfen.
Ja, gerade Taxis müssen durch die Gegend fahren, ne? Also es ist halt eine Möglichkeit der Fortbewegung für viele Leute, die wenigste Möglichkeit mit Ansteckung...
Naja, außer dass der Taxifahrer da den ganzen Tag drin sitzt und mit potenziell infizierten Leuten rumfährt. Also
ja, klar, der Taxifahrer ist auf jeden Fall exposed, ne?
Ja, und sobald er das hat, also, exposed er jeden, der sich hinten reinsetzt.
Klar, natürlich. Also das ist auch, ich meine, der Taxifahrer ist da nicht alleine, ne? Es gab einen schönen Thread über den Regaleinräumer in Supermärkten, ne? Also die Leute, die da in Supermärkten an, das ist auch so witzig, also Supermarktkassierer und Supermarktmitarbeiter, das ist jetzt kritische Infrastruktur.
Ja.
Das sind systemrelevante Jobs. Klar, natürlich alle, die im medizinischen Bereich arbeiten, sowieso, klar.
Ja.
Aber das sind ja auch eine ganze Menge prekär Beschäftigte. Gerade so in der Pflege und Krankenschwestern und so, die sind ja auch nicht wahnsinnig gut bezahlt. Die Leute, die, wie gesagt, Taxifahrer, Essenslieferanten, ne?
Ja.
Essenslieferanten. Ich meine, das kann natürlich, das sind wichtige Jobs heutzutage, in dieser Zeit.
Ja.
Und ich habe das heute auch so getwittert irgendwie. Ich finde ja eigentlich ganz gut, dass wir diese Jobs jetzt systemrelevant nennen, weil prekär fand ich immer so ein bisschen abwertend.
Ja, das ist das finde ich das irre. Das war einer meiner ersten Gedanken.
Amazon sucht jetzt gerade irgendwie in Amerika 100.000 neue Leute, ne? Also.
Ja?
Ja.
Ich habe neulich gehört, dass sie aufhören, in ihren Warehouses noch Lieferungen anzunehmen. Aber vielleicht war das auch nur ein Gerücht. Ich habe keine Ahnung.
Ja, genau. Also aber auch einfach, weil sie mit dem Demand nicht mehr klarkommen.
Ja, klar, logisch. Ja, das wird ganz massiv. Also so diese ganzen Aufrufe, die für den kleinen Buchladen von nebenan. Ich hänge jetzt ehrlich gesagt eh nicht so sentimental an dem Buchladen von nebenan, aber das ist jetzt vielleicht auch meine ganz persönliche Einstellung. Aber das kann für die alle das wird auch so ein Shift, so ein Verhaltensshift jetzt bringen in die Bevölkerung, den wir uns noch gar nicht der schwer vorherzusehen ist. Und auf der einen Seite bin ich ein großer Freund von der Digitalisierung. Aber auf der anderen Seite ist es krass, das zu sehen, wie schnell das ist. Also, dass sich eben ein Podcast jetzt endgültig so etabliert hat als das Informationsmedium darüber,
Es gibt ja nicht mal eine Radiosendung dazu, ne? Das ist ja,
genau.
Zu dem Drosten-Podcast.
Und das macht der NDR ganz selbstverständlich. Und offensichtlich hat der Drosten erschienen, dass...
NDR Info auch, ne? Das ist ja nicht einfach nur NDR.
Genau, der schien
schon
auch
der Digitalkanal.
Und
das ist wirklich auch der Jahrhundert-Hire, ne, den sie da gemacht haben, ne? Mit dieser, die werden auch super viele Preise einsammeln, da bin ich mir ziemlich sicher. Und Drosten wird, keine Ahnung, Bundespräsident oder so noch. Aber mal ohne Scheiß, ne? Die haben das ja sehr, sehr früh, also noch als die meisten Leute, also bestimmt 99% der gesamten Bevölkerung noch nicht Corona als ein tatsächliches Problem, das sie selbst betrifft, auf dem Schirm hatten. Mhm. Da hatten sie schon damit angefangen mit diesem Podcast. Ne? Ich bin ja, ich glaube, als ich das empfohlen hatte auf bei WMR, da gab es glaube ich schon 3 oder 4 Folgen oder so. Da hatte ich schon die ersten 2 oder so gehört. Also ich war sehr, sehr früh dabei, aber die waren halt, das war noch eine ganz andere Zeit,
als
sie damit angefangen haben. Das war wirklich ein Jahrhundertentscheidung zu sagen, so hey, wir verpflichten uns den Drosten jetzt jeden Tag hier bei uns im Podcast zu erscheinen für eine halbe Stunde.
Na, ich weiß gar nicht, ob die sich den verpflichtet haben oder ob der nicht jetzt, ob der nicht noch morgen einen Vertrag bei RTL unterschreiben könnte und dann macht er Wer wird Millionär oder so. Wer wird Koronär?
Also ich weiß gar nicht, ob er da überhaupt Geld für kriegt, ehrlich gesagt. Ich glaube gar nicht.
Das ist so irre. Freunde von mir, inzwischen ist es offiziell, die machen eine auf Super RTL eine Fernsehsendung namens Wuselgusel. Und es ist so eine Kindersendung, so eine Wissenssendung. Und die machen, ab morgen geht das los. Seit Mittwoch? Geht das schon? Läuft das schon? Ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall jetzt irgendwie, kann sein, dass es heute das erste Mal gekommen ist, machen die so eine YouTube-Show mit Wuselgusel, wo quasi der Puppenspieler zu Hause, also das ist eine Puppe und Moderator, und wo der Puppenspieler zu Hause sitzt und der Moderator bei sich zu Hause sitzt und die halt remote diese Show machen darüber, wie man mit dem Remote umgeht für Kinder halt, damit die damit klarkommen und dass die so ein bisschen Unterhaltungssendung haben. Und das finde ich irre, wie da solche Sachen einfach hochgefahren worden sind, auch wie schnell das irgendwie, ich finde es zwar furchtbar schlecht gemacht in der ARD-App, aber es hilft mir jetzt doch sehr viel, dass jeden Tag eine Sendung mit der Maus kommt und solche Sachen. Das ist, da sind einige Sachen doch auch erstaunlich gut hochgefahren worden. Und gerade die, von denen ich finde, dass sie, also zum Beispiel hätte ich ja, Disney Plus hat in den USA angekündigt, so, hey, übrigens, Frozen 2 kommt 2 Monate früher ins Streaming als ursprünglich geplant, was dann so ein totaler PR-Erfolg war. Auf Disney Plus. Und dass die hier in Deutschland Disney Plus nicht irgendwie eine Woche vorverlegt haben oder sowas, finde ich ja auch echt merkwürdig. Das kommt jetzt irgendwie.
Ja, ne? Es ist auch interessant. Also, ich habe ja auch gedacht, also relativ bald schon, also relativ früh schon habe ich gedacht, okay, also Corona, mag ja sein, dass die ganzen Aktienkurse abstürzen, aber ich glaube, jetzt ist eine gute Zeit, in Netflix zu investieren.
Es gibt da definitiv ganze Branchen von, die davon profitieren werden.
Total, total, ja.
Und das ist im Augenblick noch nicht absehbar. Das ist vielleicht sogar schon absehbar, wenn man sich mal einen Kopf drum macht. Und es gibt garantiert Leute, die sich daran gerade den Kopf drum machen. Ich habe hier noch keinen, aber ja, das wird...
Immer, ja.
Das wird ein Paradigmenwechsel werden. Und das wird vielleicht das Ereignis sein, was die Digitalisierung und dann, was dann wiederum vielleicht auch die Welt verändert. Also
ich glaube ganz ehrlich, also eins können wir uns sicher sein, dass wir momentan Echtzeitzeugen eines Jahrhundert, wahrscheinlich vielleicht eines Jahrtausendereignisses sind, dass die Welt wirklich, wirklich, wirklich nachhaltig, sagen wir mal Jahrhundertereignis.
Ja.
Ich würde sagen, Mal habe ich mich so gefühlt wie beim 11. September. Also das ist so.
Aber das ist erst
so
20 Jahre her.
Das ist erst 20 Jahre her, aber ich meine,
Jahrhundert. Du kannst nicht alle 20 Jahre ein Jahrtausendereignis haben. Also doch, kann natürlich dazu sein.
Ja, Jahrtausendereignis, okay, ist vielleicht Quatsch, ne? Also aber Jahrhundertereignis auf jeden Fall.
Ja, das ist das Ereignis, was die nächsten 10, 20 Jahre wahrscheinlich entscheidend mitprägen wird. Da bin ich mir.
Ja, auf jeden Fall.
Da bin ich auf jeden Fall dabei und vielleicht auch lange darüber hinaus. Ohne Frage. Das ist.
Ja, wir leben ja in einer sich beschleunigenden Welt. Deswegen sind ja Jahrzehntereignisse demnächst die neuen Jahrhunderte.
Genau. Vorgestern. Mit diesem Jahrhundertereignis, das war doch schon vorgestern. Da kommst du mir jetzt mit. Ich finde das so lustig. Wann war es 2017, als wir dachten, dass ein Jahr doch total scheiße ist, weil David Bowie gestorben ist? Also nicht, also ich traue um David Bowie nach wie vor, aber wow, als wir noch Zeit hatten, uns um solche, um David Bowie hinterher zu trauern. Das waren noch Zeiten.
Was ich interessant finde, ja, also diese Zeithorizonte, ne? klar, also dieses Jahr ist sowieso schon, also das war ja irgendwie schon von Anfang an ein verdammtes Jahr. Es war ja schon immer verhext, von Anfang an. Es war eine Katastrophe, also es gibt dieses schöne Meme mit Jean-Luc Picard, wie ich jeden Morgen aufwache, so Schadensbericht.
Ah, okay. Du bist gerade ein bisschen, du hast deinen Ton hakt gerade so ein bisschen. Ich glaube, jetzt ist es wieder besser.
Okay, Schadensbericht.
Ja. Yeah.
Also so jeden Morgen Schadensbericht.
Ja. Yeah.
Ja, aber auf jeden Fall, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
2020. Hast du eigentlich vorhin die Geschichte erzählt, was total untergeht?
Ja, also das ist die Wirtschaftskrise.
Ach so, ja.
Was
ja,
natürlich, ja. Es gehen natürlich viele andere Sachen auch unter. Und das andere ist natürlich Moria, da müssten wir eigentlich auch nochmal drüber reden.
Oh Gott.
Wir haben ja schon bevor die Corona-Krise so richtig in Europa eingeschlagen ist, haben wir ja schon diese, sag ich mal, anstehende neue Flüchtlingskrise, die wir momentan noch aufschieben, kann man eigentlich sagen, vor unseren Haustüren, also vor der Haustür von Griechenland, auf Lesbos gibt es dieses Flüchtlingslager Moria, wo ich glaube mittlerweile über 20.000 Leute in einem Lager sitzen, das für 3.000 ausgelegt ist, und die sitzen dort wirklich im Schlamm und im Dreck, und die haben dort praktisch keinerlei Versorgung von irgendwas.
Kannst du kurz mal falls du noch irgendwas auf deinem Rechner laufen hast, so Browser oder sowas, dicht machen? Weil ich glaube, das ist...
ich habe so viel, ich müsste eigentlich, okay, ich kann hier einfach mal ganz viele Sachen töten.
Sehr gut.
Weil
es klingt mir so ein bisschen so, als ob das jetzt gerade keine Internetverbindungsproblem wäre, sondern ein Rechenleistungsproblem, dass die CPU irgendwie zu viel nebenbei macht. Okay. Ja, das ist... Und ja, das ist ein Problem, was wir im Augenblick total wegignorieren. Und was jetzt, also da gab es ja, ich weiß, das Letzte, was ich gehört habe, war, dass es einen Plan gibt, dass jetzt wenigstens ein paar unbegleitete Kinder aufgenommen werden von den ganzen Staaten. Und dass das wenigstens jetzt mal in Sack und Tüchern war und dass da ein paar tausend Leute irgendwie auf Kinderheime hier in ganz Europa verteilt werden. Und das ist jetzt natürlich auch gestoppt worden, weil Corona. Und das wird
wenn da Corona einschlägt, dann ist halt so richtig Kacke am Dampfen, ne?
Glaubst du eine Sekunde, dass das da noch nicht wäre?
Gute Frage. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, ne? Weil Testkapazitäten haben die sicherlich auch nicht, und krank sind sicher sowieso eine ganze Menge Leute.
Genau. Und das erste Mal, dass wir davon hören werden.
Aber es sind wenig alte Leute, da kann man, glaube ich, von ausgehen.
Ja, die spreaden es dann ohne selber von. Allerdings auch unter schlimmsten Bedingungen, sodass das auch relativ viele Junge es haben werden. Und meine Prognose wird sein, das erste Mal so richtig davon in unser Bewusstsein, was da eigentlich abläuft, wird die mediale Öffentlichkeit, wenn da von den Flüchtlingen welche abhauen, die infiziert waren. Und die sich dann einfach durch Europa schlagen und alle Vorurteile und die Angst vor dem Fremden, dass er einen ansteckt mit irgendwelchen Krankheiten, plötzlich berechtigt ist. Das wird furchtbar.
Genau, also diese Narrative, ne, das fand ich auch so interessant. Also wir hatten das ja relativ am Anfang schon, als das noch so aus China kam, dann halt so, dass das Ganze mit so einem Rassismus verbunden wurde, dass halt vor allem asiatisch aussehende Menschen plötzlich sozusagen wirklich krassen Rassismen ausgesetzt waren, weil Leute irgendwie davon ausgegangen sind, oh, die sehen asiatisch aus, die haben bestimmt Corona. Und ich meine, das ist natürlich jetzt noch viel irrationaler, weil natürlich ist jetzt eine globale Krise, und egal wie du aussiehst, du kannst Corona haben, ne?
Ja, klar. Das
sollte mittlerweile auch beim letzten angekommen sein. Ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, dass es immer noch so wahrgenommen wird, dass es irgendwie ein asiatisches Problem ist, aber das ist natürlich Quatsch. Natürlich wird das auch zu ethnischen Spannungen führen. Also der Punkt ist, dass gerade so rassistische Denkweisen sehr, sehr eng verknüpft sind mit Gefühlen der Reinheit und so einem Bedürfnis von Reinheit. Es gibt sehr, sehr interessante psychologische Studien dazu, dass gerade so konservative und rechte Denkstrukturen sehr, sehr, sehr eng verknüpft sind mit einem Gefühl von Ekel und einem Bedürfnis nach Reinheit.
Krass.
Und wenn man sich das anschaut in der gesamten Geschichte von rassistischen Ideologien und Hetzereien, dann ist die Rhetorik auch immer genau darauf ausgelegt, ne? Irgendwie die anderen, die Fremden, das sind immer die Unreinen, das sind immer die Krankheiten einschleppen, das sind die unreine Praktiken haben und so weiter und so fort. Also das findest du überall auf der Welt. Das findest du in jeglicher faschistischen und fremdenfeindlich und rassistischen Theorien. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht ganz überraschend, dass so ein Auftauchen einer neuen Krankheit dann auch sofort sich in rassistische Stereotypen übersetzt oder von denen aufgenommen wird. Und das ist natürlich gerade dann auch in Moria eben der Fall. Also je Krankheit, desto Abschirmung, je Krankheit, desto Abwehr von allem Fremden und Fremdaussehenden und Andersartigen und so weiter und so fort.
Plötzlich ist es in Anführungsstrichen legitim.
Ja, und genau. Und ja, und das fängt ja schon mit Travel Bans an. Ich halte die ja wirklich für die letzte gut funktionierende Maßnahme, ne? Also zu sagen, okay, wir machen jetzt irgendwie die Grenzen dicht. Das kann, glaube ich, in einzelnen Fällen kann das durchaus auch, glaube ich, sinnvoll sein. Also beispielsweise, wenn halt zum Beispiel das Nachbarland einfach einen wahnsinnig viel höheren Impact hat als man selbst und man sagt, okay, wir machen jetzt erstmal temporär die Grenzen dicht, um dort das Einschleppen halt zu verlangsamen, glaube ich, das ist eine rationale Entscheidung. Aber zum Beispiel in Europa hat man eigentlich mittlerweile so ähnliche Niveaus, dass es, glaube ich, Quatsch ist, ne? Also,
ja, also
ich glaube, zum Beispiel Italien abzusperren war am Anfang vielleicht nochmal sinnvoll, aber mittlerweile auch nicht mehr, ne?
Naja, es ist wohl, keine Ahnung, ob das noch Sinn macht. Also vielleicht ist der Zug schon lange abgefahren. Vielleicht verursacht es auch mehr Probleme gerade, als es löst. Genau. Das ist ja auch mal die Frage.
Das war in Italien auch der Fall, ne? Italien hat ja, nachdem sie festgestellt haben, dass sie ein Problem haben, haben sie ja erstmal ein Travel-Ban nach China gemacht. Das Problem war halt, dass die Chinesen dann halt einfach über ein Drittland eingedreist sind. Mhm. Hatten sie dann plötzlich, konnten sie die nicht mehr tracken. Und das heißt mit anderen Worten, das hat das Problem nicht besser gemacht.
Naja, vor allen Dingen auch, weil jetzt hier plötzlich sich überall Staus bilden an den Grenzen, dass plötzlich die Güter alle untersucht werden müssen und so weiter und so fort. Gott, da
stimmt, ja. Oder zum Beispiel in den USA hat man gesehen, da hatten sie dann halt irgendwie diesen Travel-Ban angesetzt und dann hatten sie in den Flughäfen plötzlich irgendwie Tausende von Leuten.
Oh Gott, ja.
Die einfach gestrandet waren und dann irgendwie wirklich in Massen zusammenstanden. Und
das waren Amerikaner.
So, what the fuck?
Das waren Amerikaner, weil ja Trump sich in seiner unfassbaren Dämlichkeit mal wieder undeutlich ausgedrückt hatte und halt so Gerüchte, also und er halt quasi gesagt hat, dass auch Amerikaner nicht wieder zurück dürfen. Und dann stellt sich raus, nee, Amerikaner dürfen noch zurück und dass die dann halt alle wie die Bekloppten noch zurückreisten, so nach dem Motto, mal gucken, wann sie es sich anders überlegen. Und dann holst du die alle rein und legst da erstmal diese Petrischale am Flughafen an, weil du offensichtlich nicht im Ansatz in der Lage bist, das auch nur halbwegs zu handeln und sorgst dafür. Also das, irgendjemand hat dann geschrieben auf Twitter, die einfachste These ist doch jetzt auszugehen, jetzt hat es wirklich jeder, der da mit dabei war. Also das ist,
Absurd, absurd.
Also Leute da stundenlang, die haben da irgendwie 6 Stunden auf der Rolltreppe gestanden. Also wirklich die Flughäfen so überfüllt, dass du nicht von der Rolltreppe runterkommst. Und also ich bin sehr, 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 sehr froh, dass Donald Trump nicht mein Präsident ist gerade. Also das ist, das ist vielleicht auch, vielleicht bin ich darum auch so ein bisschen allergisch gerade. vielleicht fahren wir gerade nicht die perfekte Containment-Strategie. Aber immerhin haben wir nicht Donald Trump. Und dieses Versagen. Und das ist ja nicht, Donald Trump ist ja nur die Spitze des Eisberges. Dieses nicht vorhandene Gesundheitssystem. Dieses System, was die Leute dazu zwingt, weiterzuarbeiten, auch wenn sie krank sind.
Ich habe da ja einen Tweet formuliert, das war der erfolgreichste Tweet, den ich je geschrieben habe. Hat eigentlich nur das Offensichtliche gestated, wo ich sagte irgendwie, ja, also in Amerika wird es ganz, ganz, ganz schlimm. Ne? Irgendwie, und genau das aufgezählt, was du jetzt gerade aufgezählt hast, ne? Irgendwie Gesundheitssystem, nicht funktionierendes Gesundheitssystem, Arbeitsmoral und Arbeitszwang durch prekäre Beschäftigung plus völlig inkompetente Führung. Es war wirklich, also, ich glaube, der hat 25.000 Likes und 10.000 Retweets oder sowas. Also, okay. Also es ist wirklich mit weitem Abstand der erfolgreichste Tweet, den ich jemals abgesendet habe. Auch so wieder so völlig, hä? Also ich habe überhaupt nicht verstanden, warum der so erfolgreich
ist. Ich hatte lang den erfolgreichsten Tweet in Deutschland, der hatte damals irgendwie 600 Likes.
Ja. 25.000
okay.
Likes, Max.
Okay.
Das ist unglaublich. Krass, oder?
Und dafür kaufst du jetzt eine Wohnung.
dafür kaufe ich jetzt eine neue Wohnung. Hallo, kriege ich das hier für 25.000 Likes? Ist ja auch noch so die Sache, ne? Ich bin jetzt. Ich habe jetzt diese. Wie soll man jetzt Wohnungen suchen?
Ja, oh Gott, ja.
Während Corona? Ganz ehrlich, ich glaube, ich kann hier einfach wohnen bleiben. Ich sage einfach, wenn ihr mich raus, Räumungsklage, sage ich einfach, ich könnte mir keine neue Wohnung suchen. Corona.
Ja.
Und jedes Gericht wird das verstehen.
Ja, das ist, also dass da noch nicht, also dass so Mieten noch nicht eingefroren worden sind für Leute, die es, also, oder dass man da irgendwie, aber das wird alles, ja, das wird, ich meine, all diese selbstständigen, prekären Künstler und aber eben nicht nur, es sind ja auch Handwerker etc. pp., die jetzt einfach mal aus voller Fahrt wahrscheinlich eine Vollbremsung oder einmal auf die Fresse fliegen. Und
ich werde jetzt wahrscheinlich mein Büro kündigen müssen, ganz ehrlich. Und das ist natürlich, das hat dann, und ich habe ein bisschen Schiss davor, weil das natürlich auch wieder Folgeeffekte hat, weil das Büro wird dann natürlich auch von jemandem gemacht, der halt wiederum selber Miete zahlen muss für das gesamte Büro.
Klar.
Und und ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der jetzt kündigen wird.
Mhm.
Also das ist alles, das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie Corona und dann war es das, sondern das wird jetzt uns ein paar Jahre begleiten und die Folgeerscheinung.
Ja.
Das wird
ein Spaß. Oder, ja, kein Spaß.
Ja.
Fuck.
Und ich glaube übrigens, dass wir auch, also ich sag mal so, ne? Die Sterblichkeitsrate bei Corona ist wie so vieles, wie auch R0 und so weiter und so fort, das ist natürlich alles variabel, auf die Bedingungen drauf an. Und was wir in Italien gerade sehen, ist, dass die Sterblichkeitsrate, das haben wir auch in Wuhan gesehen, dass die Sterblichkeitsrate bei völlig überlasteten Gesundheitssystemen halt entsprechend hochgeht, weil du einfach nicht mehr alle Leute versorgen kannst. Und wenn du nicht mehr alle Leute versorgen kannst, dann sterben halt mehr Leute, als wenn du für alle versorgen kannst. Und am Ende des Tages, also am Ende dieser Krise, wird also mehr oder weniger für bestimmte Länder bestimmte Todesraten feststehen und es werden unterschiedliche Todesraten sein. Und diese Todesraten sind ziemlich relativ direkte Indikatoren darüber, wie ein Land diese Krise gemeistert hat. Und das wird, da komme ich jetzt wieder sozusagen am Anfang wieder zurück, und das wird, glaube ich, für Europa, auch für Amerika, vor allem für Amerika, glaube ich, aber für den gesamten Westen nicht gut aussehen.
Ja, das ist also schon allein sozusagen, wie schnell kommt ein System wieder in Bewegung. Und da ist China gerade offensichtlich dabei und Südkorea hat da sicherlich auch gute, dass die ihr System sehr schnell wieder in Bewegung kriegen werden. Und uns hier in Europa würde ich mich jetzt auch erstmal drauf einstellen, dass das ein bisschen länger dauert. Und in den für die USA könnte das final das gewesen sein, ganz ehrlich. Also ich würde mich nicht. Also,
Todesstoß.
Naja, das Land wird deswegen nicht aufhören zu existieren, aber so dieses Shining Hill on a Shining City on a Hill oder wie auch immer, also das sind es ja schon lang nicht mehr. Dass diese eh schon nicht mehr vorhandene Führung jetzt auch komplett zerstören wird.
Ja. Und also ich glaube, wir sind live dabei, wie der Stab der Zukunft an Asien weitergegeben wird. Ich glaube, Asien ist sowas von fucking Zukunft und wir sehen es jetzt gerade genau in dieser Krise so krass. Wird uns das vor Augen geführt. Und klar, Amerika, das ist auch nochmal so eine Sache, die nochmal richtig krass wird, weil ganz ehrlich, ich bin mittlerweile der Meinung, dass wahrscheinlich überall wird es Lockdowns geben. Überall in Europa, wir sehen das jetzt schon in Italien, wir sehen das in Spanien, wir sehen das in Frankreich. Überall werden gerade die Lockdowns gemacht und in Deutschland sind wir noch ein bisschen hinterher, aber ich glaube, das wird spätestens nächste Woche kommen.
Na, heute, wie gesagt, heute
und es wird auch in den USA kommen.
Ja.
Und in Frankreich und in den USA, in beiden Ländern, bin ich der Meinung, dass das nicht gut ausgeht. Also in Frankreich sind die schon, ja, jetzt schon am Rioten. Die Gelbwesten sind ja überhaupt nicht in diesen Quarantänemod zu kriegen. Da gibt es sozusagen ganz, ganz viele Gegenkräfte und in den USA, ganz ehrlich, da sehe ich das auch nicht.
Nein, in den USA wird das nicht kommen, das wird auf Staatenebene kommen, gehe ich fest von aus, weil die Federal, die können es eh nicht durchdrücken. Und in Kalifornien hast du das
ja auch. Also.
In Kalifornien hast du es ja schon, gibt es ja den Lockdown jetzt schon.
Ja.
Und so wird das Staat für Staat kippen. Und ich meine, es gibt Staaten, wo es vielleicht wo es, also und dadurch, und der kommt halt erst dann, wenn den Leuten auch halbwegs klar ist, dass es jetzt auch notwendig ist. Insofern bin ich mir da nicht so sicher. Aber ich finde es irre, dass im Augenblick gerade eine der in USA ist nicht nur das Klopapier ausverkauft, sondern auch die Knarren sind ausverkauft.
Ja. Das ist das Krasse. Es gab die Schlangen an den Knarren-Shops.
Genau. Und das finde ich halt so dieses, die USA haben ja jedes Problem nochmal, was sie haben, haben sie ja nochmal obendrauf. Und dann haben noch einen Haufen Idioten Knarren in ihrer Hand. Jederzeit. Ja. Und es sind übrigens auch vermehrt asiatischstämmige Leute, die sich mit Waffen eindecken, aus Angst davor, dass irgendwann der Mob bei ihnen vor der Tür steht.
Mhm.
Also direkt.
The Chinese Virus, wie
also Chinese Virus, wie Trump das jetzt immer schön mit antreibt. Und das wird also insofern sind die Amerikaner jemals, also ich meine, die haben Trump bisher so hingenommen und die Demos waren, also bisher waren die doch alle eher handzahm. Die tun alle immer gerne so, als ob sie jederzeit auf die Barrikaden gehen würden. Aber haben sie das jemals wirklich getan in den letzten 150 Jahren? Oder ist das, also da bin ich, also bei den Franzosen klar,
da gehört das zur Nationalfolklore, dass man hin und wieder mal ein Auto
ab. Ja, es gab halt immer wieder einzelne Gruppen, die auch rechtsradikale Gruppen, die halt echt krasse Sachen gemacht haben, ne? Also auch Anschläge oder Besetzungen und so. Also ich sag mal so, der Punkt ist, wir steuern gerade halt auf den buchstäblichen Ausnahmezustand zu. Also der ist ja auch schon ausgerufen in den USA.
Ja.
Und es gibt halt dieses Narrativ in der rechten Szene, international, in Deutschland auch, ne? Mit diesem Tag X.
Du meinst, das ist der Tag X?
Das ist halt die Sache, ne? Also dieser Tag X ist natürlich nie klar,
ja, ja, klar
umrissen in diesen Narrativen, sondern es wird immer gesagt, es kommt dieser Tag X. Dann, wenn klar ist, jetzt ist die Zeit, dass wir übernehmen. Und so eine Situation ist natürlich extrem vulnerable gegenüber so etwas. Also mehr als jede andere Situation. Und ja, also Tag X ist natürlich, das ist natürlich mehrfach konnotiert. Also es ist ja kein Zufall, dass diese ganzen rechten Leute auch immer extrem große Überschneidungen mit dieser Prepper-Szene haben.
Ja, ja,
also
klar.
Die Leute, die schon immer sozusagen ihre Regale aufgefüllt haben und sich konkret auf halt wiederum auch einen Tag X vorbereiten, halt eben so defensiv, ne, irgendwie zu sagen, so, ja, ich will hier aushalten können, wenn irgendwie die Ordnung zusammenbricht und so. Und ja, und ich meine, ganz ehrlich, also das, was gerade passiert, ist das, was diesem Tag X am ähnlichsten sieht, wenn wir es mal einfach mal so sagen.
Ja.
Das könnte natürlich eine ganze Menge Leute auf den Plan rufen, die genau ihre Stunde gesehen haben. Und das macht mir auch echt Sorgen. Also das ist auch mal so ein Effekt, der momentan nur theoretisch da ist, aber für die es ganz viele Anzeichen gibt, dass das eine reale Bedrohung ist.
Gibt's da Anzeichen für? Weil ich finde, dass es ja gerade um die Rechten so in den letzten Tagen eher still geworden ist. So, ich habe außer dass jetzt die AfD heute beschlossen hat, dass ich der Flügel gefälligst aufzulösen habe, habe ich von denen allen irgendwie in letzter Zeit sehr, sehr wenig gehört. Und so dieses ganze, dieses Narrativ so von wegen, das ist doch alles total übertrieben und sowas, was ja in den USA und der Republikaner offensichtlich nach wie vor sehr stark ist, habe ich jetzt, also das gibt's hier durchaus auch, aber habe ich jetzt bisher noch nicht so aus diesen, ich sag mal, klassischen rechten Szenen wahrgenommen. Vielleicht täusche ich mich da auch,
so,
weil ich einfach nicht so mitkriege, aber ja. Weißt du da mehr?
Nee, muss ich auch sagen, also ich habe auch das Gefühl, dass die AfD entweder keine gute oder keine einheitliche Position findet zu Corona. Natürlich hat man im rechten Spektrum so im Internet so, ne, irgendwie, also rechtes Spektrum ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber diese ganzen komischen Conservative Feuilletonmans sind ja auch irgendwie,
ja, ja,
hier so Gabor Steingart oder Dieter oder der
Stimmt, Nur. Dieter Nur hat sich, aber auch der hat ja irgendwie dann relativ schnell die Klappe gehalten, oder?
Ja.
Der hat ja, wer hätte so gerne aufgetreten?
Es ist dann halt so wieder so, oh ja, hier ist doch alles übertrieben, hier ist doch alles nur eine Grippe und so. Das hat man natürlich auch gehabt und das war natürlich, hatte ziemlich hohe Überschneidungen, sag ich mal, mit eher, sag ich mal, konservativ rechten Leuten. Interessanterweise ist das ja auch in Fox News, ne? Gibt ja jetzt momentan diese Videos, die so rumkursieren, vorher, nachher, also vor einer Woche, wie die darüber geredet haben und wie sie jetzt darüber reden. Mittlerweile nehmen die das ja auch ernst bei Fox News. Ne?
Ja, nachdem Trump das ernst genommen hat, nehmen sie es jetzt auch ernst.
Ja. Und man, ich meine, ganz ehrlich, so Trump, ne, bei allem Inkompetenz, die man ihm zu Recht unterstellen kann, er wirkt mittlerweile tatsächlich beunruhigt.
Nee, inzwischen nicht mehr. Ich habe heute.
Ist nicht mehr schon wieder, ist er da schon wieder drüber hinweg? Ja?
Ich habe heute ist er auf einer Pressekonferenz, heute Morgen war irgendwie eine Presse, also gestern hat er ja schon mal gesagt, so, ja, warum sitzt ihr überhaupt noch alle so dicht? Eigentlich müssten noch 80% hier von euch raus, weil ich mag eh nur 3 von euch, ist nach dem Motto.
Social Distancing, also er will sich Social Distancen von CNN und New York Times, ne?
Die Journalisten sollen sich mal voneinander Social Distancen und nur die übrig bleiben, die er mag. Und heute hat er so eine Frage bekommen, so ja, viele Bürger in den USA sind besorgt, was sagen Sie diesen Leuten? Und das ist er wohl total ausgeflippt. Wo man sagen muss, das ist eine Standard 0815-Frage, auf die jeder Politiker antworten muss. Und das ist eine,
ja, aber das ist doch jetzt,
das ist eine potenzielle,
das zeigt doch, dass er beunruhigt ist, oder?
Es zeigt einfach, dass er das wieder total persönlich nimmt, dass er glaubt wieder, dass die bösen Medien ihn hinter ihm her seien und dass er das doch eigentlich total alles geil managt mit seinem Team und,
das ist so geil, wie er immer so sagt. We have everything under control. We are so good. We have done everything right.
It was perfect.
Aber ganz ehrlich,
perfect like the letter.
Aber ich habe wirklich Trump, ich habe das erste Mal Politiker gesehen, die der Trump-Regierung absolut das Wasser abgraben, was Realitätsverweigerung angeht. Hast du das Video gesehen, wo Armin Wolf diesen Gesundheitsminister von dieser Region um Ischgl interviewt?
Nee.
Also die Ischgl-Geschichte hast du mitgekriegt, ne?
Ich bin mir nicht sicher.
Dieser Skiort da in der...
Ach so, ja. Also,
wo Tausende von Leute sich infiziert haben.
Genau. Wo Island also, alle seine Corona-Fälle quasi her hat oder zu
ja, sehr, genau. sehr, 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 sehr viele. Island vor 15 Tage, bevor die österreichische Regierung Ischgl dicht gemacht hat, also 15 Tage vorher, also 2 ja. Wochen vorher bereits sozusagen den Alarm geschlagen hat.
Ja.
Und die nichts gemacht haben.
Ja.
Und überall plötzlich Alarm geschlagen wurde und die immer nichts gemacht haben und immer nichts gemacht haben und immer nichts gemacht haben. Und der Armin Wolf hat dann diesen Gesundheitstypen da zum, ich weiß gar nicht, was für eine Partei der ist irgendwie,
yeah.
aber egal, auf jeden Fall konfrontiert er den mit jedem einzelnen Punkt, wo alle wussten, dass da ein Problem ist und
yeah.
nicht reagiert haben. Und ich habe noch nie so eine Art Atombunker-Mentalität gesehen von Politiker. Also das war so eine völlige Realitätsverweigerung. Der hat sich dahingestellt und hat gesagt, wir haben alles richtig gemacht.
Okay.
Wir haben von Anfang an Maßnahmen unternommen.
Mhm.
Und also der hatte wirklich, also das habe ich noch nie gesehen. Das würde ich noch nicht mal, in der Trump-Regierung
erlauben
können. Mal ohne Scheiß, es war so,
hold my beer.
So krass. Also der wirkte wie so ein Roboter, ja, der halt nur immer wieder sein Statement, der hat auch nicht einen Fehler eingeräumt, ja, der hat nicht mal gesagt, ja gut, man hätte vielleicht noch ein bisschen früher oder so,
yeah.
also gar nichts, also der wirklich so völlige Realitätsverweigerung, also das war so brutal, das hat richtig wehgetan, alles hat sich zusammengezogen, weil ich das gesehen habe, das war so krass.
Ja, okay. Sollte man sich vielleicht nochmal geben.
Das ist richtig krass.
Ja, ich fand das, das traue ich Trump sofort zu. Also komm, wirklich.
Nee, das musst du sehen. Das ist, also Trump, na, der hätte dann vielleicht anders reagiert. Der hätte dann gesagt so, ist alles Fake News, der hätte erstmal alles geleugnet oder sowas. Ne? Der hat ja nicht mehr geleugnet.
Ach so.
Ich meine, also,
Der hat einfach den Fehler gemacht, in diese Sendung zu gehen und dieses Interview zu geben, ohne sich vorher Gedanken gemacht zu haben, was er da eigentlich sagen will. Oder beziehungsweise hat sich diesen Einsatz, aber klingt
ja so. Genau, also ich glaube, der hat sich halt irgendwie sozusagen so ein Talking Points irgendwie sozusagen vorher festgelegt drauf und hat die einfach durchgehalten, egal was der Moderator gefragt hat. Und der Punkt ist, ne, das ist interessant zu analysieren, weil ich glaube tatsächlich sozusagen die Trump-Strategie ist eine andere, ne? Also, oder sag ich mal, diese Trump vergleichbare Strategie, die ist dann halt wirklich zu sagen, so, das stimmt alles gar nicht. Also schon die Fragen als illegitim betrachten, die der Moderator stellt. Ne? Der hätte dann einfach sozusagen, Trump hätte einfach gesagt, so ja, das ist doch alles gar nicht wahr oder das ist,
yeah,
das ist doch irgendwie alles schon biased und das ist doch alles schon Liberal Media oder so etwas, ja. Und das hat halt der nicht gemacht, sondern der hat halt sozusagen sich diese Fragen angehört und diese Einwände angehört und hat halt einfach immer sozusagen sein Programm abgespielt, das halt überhaupt nicht zu der Frage passte, so, ja.
Er war halt wirklich sehr, also das klingt noch, so, als ob er das wirklich einfach noch sehr, 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 sehr dumm ist. Also als ob er wirklich einfach keine Ahnung.
Ja, wahrscheinlich war er auch einfach dumm oder so.
Keine, ja, oder vielleicht auch einfach Schocksituation. Ich meine, das ist ja, wird ja wahrscheinlich auch live gewesen sein, das Interview.
Nee, schockiert war er nicht offensichtlich.
Naja, du weißt halt nicht, ob da was in gerade in dem abläuft, weil...
Ja.
Ich weiß, ich habe es nicht gesehen. Ich sollte mich da vielleicht. Ja. Ich habe dir vorhin vorgeworfen, dass du nicht genügend Fakten hättest. Die habe ich definitiv nicht genügend Fakten. Insofern gucke ich es mir einfach mal an.
Ach ja,
ja, so, wir leben auf jeden Fall.
Ja, klar.
Auf jeden Fall krasse Szenen gerade.
Ja. Ich muss ja langsam auch mal. Zum einen haben wir fast wieder 3 Stunden. Zum anderen muss ich jetzt auch langsam ins Bett, weil das Kind wird morgen früh aufstehen. Und der wacht gerne mal so um 6.30 Uhr, 7 Uhr auf und. Ich weiß, morgen bin einer von uns beiden muss dann immer mit aufstehen und darum müsste ich jetzt auch mal langsam schlafen gehen. Aber es ist schon, ja, mal gucken, was uns in diesem Podcast. Ich richte mich auf jeden Fall darauf ein, dass wir noch mehrere Sendungen so remote machen würden. Ich fand übrigens, hat gut geklappt eigentlich so im Großen und Ganzen. Gab so 3,5 kleinere Problemchen, aber
ja.
Und
doch.
Also ich tue jetzt mal nicht, als ob das die Ausnahmesituation wäre, sondern das ist jetzt erstmal bis auf weiteres the new normal. Und
das heißt der Corona-Cast.
Der erste Corona-Cast.
Wir
müssen Corona, ja. Und bleibt gesund. Das ist das, was ihr im Augenblick alle
empfehlt. Passt auf euch auf.
Passt auf euch auf. Wascht euch die Hände.
Distanziert euch sozial.
Genau. Es wird viele Tränen geben, aber es wird auch irgendwann wieder besser werden.
Sag mal, kennst du eigentlich, das ist nur mal ganz kurz eine Frage, so persönlich, kennst du jemanden persönlich, der schon Corona hat?
Also nicht bestätigt.
Ja.
Also einen bestätigten Fall kenne ich tatsächlich.
Ich nämlich auch nicht. Das ist interessant, ne?
Das gibt's also, gar nicht wirklich.
Auch nicht wissentlich, zumindest.
Ja, also ich habe, also so über 3 Ecken kenne ich so ein paar Leute.
Ja klar, das kenne ich auch. Also beziehungsweise Verdachtsfälle auch und so.
Nee, also was weiß ich, was von einer Kollegin von Diana irgendwie, der also die ist dann dadurch auch quasi von der Quarantäne betroffen und so eine Sachen. Also so halt über ein paar Ecken oder irgendwie sowas. Da kenne ich 2, glaube ich. Und Leute, ja, das ist, ja. Aber ich bin mal gespannt, es würde mich nicht sonderlich überraschen, wenn wir niemals erfahren, ob wir jemals Corona hatten oder nicht.
Ja, das, also über die Antikörpertests werden wir das herauskriegen, ne? Also.
Ja, falls die jemals hinreichend relevant sein werden. Würde mich nicht wundern, wenn die niemals relevant werden.
Schauen wir mal.
Ja, naja. Was ich ja noch vielleicht so eine kleine.
Also Labortests kann man auf jeden Fall, die kann man auf jeden Fall immer machen, ne? Also, okay, das ist natürlich jetzt momentan mit dem Gesundheitssystem sollte man die da nicht mit belasten, so, aber.
Nee, dass die Möglichkeit dazu geben wird, das schon, aber dass die, dass halt irgendwann ist halt die Herdenimmunität da und oder eben der Impfstoff und dann kriegst du halt die Impfung, die kriegst du wahrscheinlich unab, da machen sie sich nicht die Mühe vorher zu testen, ob du es jetzt hattest, sondern kriegst du halt einfach die Impfung und spätestens danach hast du die Antikörper und dann spielt es keine
Rolle. Aber das ist übrigens, das ist definitiv nur eine Wette, die ich jetzt eingehen würde. Wir haben definitiv den Impfstoff vor einer natürlichen Herdenimmunität.
Hoffentlich.
Bin ich mir sehr sicher.
Weil die Herdenimmunität wird lange dauern.
Ja, die wird einfach sehr lange dauern, ja.
Und was ich so krass finde, wie viel Einfluss das schon auf mein eigenes Leben hatte. Also es ist so, also klar, jetzt bin ich weg. Es fing damit an, in meinem letzten Job, ich habe meinen Job gekündigt und ich hatte den so gekündigt, dass da zu einer Messe, zu der also da sollte das Produkt vorgeführt werden zu einer Messe und ich hatte halt so gekündigt, dass ich den Anfang der Messe noch wenigstens dabei bin, sodass ich da jetzt nicht im Vorfeld in die Vorbereitungsphase der Messe quasi noch einen der Entwickler austauschen müssen und sowas. Ist die Messe ausgefallen, wegen Corona. Aktien brauchen wir gar nicht drüber reden, alles weg oder nicht weg, aber sehr viel weniger wert, sehr, sehr viel weniger.
Ach, du hast ein Aktienportfolio, das über Facebook hinausging?
Nö. Ich habe im Augenblick nur Facebook-Aktien, aber da kann man sich ja trotzdem angucken, wie viel ich verloren habe im Prozent.
Aber ich meine, oder Facebook musst du doch eigentlich, ganz ehrlich, also Facebook müsste doch jetzt eigentlich thriven, weil das ist ja so ein Ort, wo von mehr Leute mehr Zeit verbringen,
oder? Von nicht? 220 auf 145 durchgerauscht. Facebook ist abhängig von Werbegeldern.
Ja, und, ja stimmt. Werbung wird natürlich auch ein bisschen, ja.
Und das ist, und im Augenblick alles. Also wie gesagt, selbst Netflix, wo man sagen würde, Netflix sollte ja eigentlich, aber selbst Netflix hat es mitgebeutelt. Das erwischt gerade einfach alle erstmal, im Augenblick schon. Im Augenblick ist
dann ja klar, die Kaufkraft schrumpft und damit natürlich auch das, was die Leute bereit sind für Netflix auszugeben. Wahrscheinlich wird Netflix die Preise senken müssen. Da kann ich gut,
das glaube ich nicht, vorstellen. Das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht, werden wir sehen. Aber das ist, im Augenblick werden auch keine Gewinner und Verlierer aufgeteilt, glaube ich. Sondern im Augenblick geht es einfach nur generell nach unten. Ein Freund von mir wollte in Istanbul heiraten nächsten Monat. Die ist abgesagt, die Hochzeit. Mein Opa ist verstorben und sollte kommenden Montag beerdigt werden. Die Beerdigung wird nicht stattfinden. Also es sind wirklich so...
Mein Beileid.
Danke. Also es kam jetzt alles andere als überraschend, aber ist halt jetzt und das dann halt auch so zu sehen, so wie dann halt die Hinterbliebenen, also mein Vater in dem Fall dann und sowas, da so rumgerungen haben, was macht man jetzt eigentlich damit, wie geht man damit um mit der ganzen Situation und sowas und also es ist für alle so ein krasser Einschnitt. Das ist
noch eine Prognose: bei unserem nächsten Podcast werden du und ich jeweils persönlich Corona-Betroffene kennen.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich klopfe mal auf Holz, dass wir so bald keine Corona-Toten kennen werden.
Ja, das glaube ich. Ja, das ist.
Es wird kommen.
Das wird hoffentlich so sein.
Ja, naja.
Guten Max.
Hey, und on this high note.
Keep it up. Bleibt gut drauf.
Haltet die Ohren.
Feiert schön mit euch zusammen, alleine in der Wohnung.
So macht Online-Partys, das geht auch.
Ja.
Ja, macht viel FaceTime, sucht soziale Kontakte, macht viel FaceTime, macht viel Messenger, macht viel WhatsApp mit anderen Leuten. Haltet die Ohren steif, das ist echt wichtig gerade, dass man auch und kümmert euch um Leute, die einsam sind und haltet mit denen Kontakt und sorgt dafür, dass die mit euch Kontakt halten können. Das ist gerade wichtig. Wir müssen Alternativen finden für den direkten sozialen Kontakt, bis auf Weiteres. Und tragt Masken. Ich werde meinen Beitrag dazu leisten, leistet ihr euren. Und hoffentlich kommt es nicht ganz so schlimm, wie die schlimmsten Befürchtungen gerade befürchten.
Ja, und holt die Kinder aus Moria raus.
Ja, das auf jeden Fall auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.